Moin, moin, die Gangrene Germany, an alle Zuhörer da draußen von der Gangrene Germany, an alle Jets-Fans, die uns zuhören und auch alle Nicht-Jets-Fans, die uns vielleicht auch trotzdem zuhören oder wie auch immer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und den Jackpack-Podcast euch anhört. Wir freuen uns sehr, dass wir immer regelmäßige Zuhörer haben, die unser Gerede und unser Geschwätz immer gerne und seit Jahren gerne zuhören. Heute wieder in einer Zweierkonstellation und auch wieder an einem Sonntag. Sonntag hat sich bewährt die letzten 2, 3 Wochen. Macht Sinn, wenn die Jets Samstag spielen. Und nach Urlaub aus den Niederlanden ist Malte wieder frisch und erholt, die wieder dabei. Malte, moin nach Gesagt.
Hallo, hallo, moin, moin.
Ja, wir wollen natürlich über das Spiel von vergangener Nacht sprechen. Die Jets erste Heimspiel in der Preseason gegen die Tampa Bay Buccaneers. Das Ergebnis 10-6 für Tampa Bay. Das heißt, wir sind jetzt in der, wer mitzählt, 1-2 in der Preseason Standing. Hat keinen Wert für irgendwas in der Zukunft, aber nur der Vollständigkeit halber. Wir sprechen so ein bisschen. Ja?
Ich meine, es war 13-6.
Das ist richtig. Was
Wenn
habe ich
ich
gerade gesagt?
10-6.
Oh ja, 13-6, das ist korrekt. Ja, ich habe die 13 im Kopf gehabt, wenn ich nicht sprechen kann und mein Gehirn, das, was ich denke, nicht zum Mund kommt. Tja, das passiert. Das stimmt, 13-6 haben die Buccaneers gewonnen. Da muss ich der Korrektur recht geben. Wobei ich, genau, wir wollen über das Spiel reden. Wir wollen natürlich auch über, ja, also, man über das Resultat wollen wir jetzt nicht überreden. Das ist in der Preseason egal, aber was ist aufgefallen? Wer hat herausgestochen, positiv wie negativ. Wir müssen über ganz, ganz kurz über vielleicht Verletzungen sprechen. Da wissen wir natürlich ein noch nicht allzu viel. Da wird sich wahrscheinlich ein bisschen morgen mehr ergeben, in der Hoffnung, dass es nicht allzu dramatisch ist. Wir werden das beobachten. Wir werden über ja, die O-Line natürlich sprechen, weil die in der letzten Woche ein großes Thema war und mit Sicherheit auch bis Woche 1 ein Thema bleiben wird. Und wir werden über ganz kurz vielleicht, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt haben wir jetzt gar nicht gesprochen vorher, über Hard Knocks und One Jet Story sprechen, wenn Malte was gesehen hat. Das haben wir jetzt gar nicht vorher abgesprochen. Das gucken wir nochmal. Und zuletzt sprechen wir natürlich auch noch über Aaron Rodgers, denn da gibt es, naja, Breaking News, weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall News. Aber dazu später mehr. Ja, zum Spiel. Ich habe mir das natürlich, ich habe es nicht live angeguckt. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, an einem Preseason-Spiel. Aber ich habe es mir heute natürlich angeschaut. Was kann man zum Spiel sagen? Defense, Line über normal stark, hat gut Pressure auf Kyle Trask gehabt, der hauptsächlich gespielt hat. Kommen wir auch noch zu, warum er hauptsächlich gespielt hat. Das war völlig in Ordnung. Auch ein paar gute Plays von unseren Safeties. Überraschend. Mich ärgert es ein bisschen, dass Ashton Davis so gut war. Den will ich eigentlich raus aus dem Team haben, weil ich befürchte, dass wir den Idioten mitnehmen und dann im Zweifel einen Trey Dean vielleicht rausschmeißen, der auch gut war. Erste Flagge hat er jetzt gehabt, aber sonst auch ein sehr, sehr sicherer Tackler. Adrian Amos mit ein, zwei guten Plays. Also die Safeties haben mir gut gefallen. Von daher war das okay. Ja, Offense, ein, zwei Highlights, aber das war es auch. Das war ein bisschen dünn. Das sind so meine ersten Erkenntnisse, Malte. Was hast du jetzt so mal als grobe Übersicht aus dem Spiel rausgezogen?
Dass jetzt nicht so dramatische Starter zu sehen waren, nach wie vor nicht, das ist ja auch total richtig. Es tun sich so ein, zwei Leute hervor, allen voran immer noch Brownlee. Ich glaube schon, dass er das irgendwie in den Kader tatsächlich schafft. Der macht da echt eine ganz gute Figur. Ashton Davis, wahrscheinlich kann man wahrscheinlich runterbrechen, das war, glaube ich, der beste Jets-Spieler auf dem ganzen Platz.
Naja.
Enttäuscht, sehr enttäuscht von Bam Knight, wo ich eigentlich großer Fan von bin. Der hat einfach auch einen mega beschissenen Tag gehabt. Der sah überhaupt nicht gut aus. In den Highlights muss ich sagen, ich habe auch das nicht live gesehen, und habe die Highlights gesehen, Jets Highlights, habe dann nochmal versucht, in 40 mir anzugucken. Es ist sehr, sehr anstrengender Football einfach. Und habe dann auch Spielzüge übersprungen und so. Und gerade auch, wenn die Bucks in der Offensive drauf waren, habe ich es übersprungen. Sehr, sehr anstrengender Football, einfach so ein Preseason-Kram. Und ja, also, wenn man sonst anderes gewohnt ist, einfach auch von der Qualität her. Aber ist ja total in Ordnung. Also die da jetzt spielen, die sollen sich natürlich auch zeigen und sollen natürlich, haben natürlich auch das Recht, und das ist total, für mich geht das total in Ordnung, dass diese Spiele stattfinden. Aber man hat es auch gesehen, das Stadion war ja auch recht leer, es waren überall leere Plätze und so. Also das ist auch dementsprechend, wird es halt angenommen. Die sollen sich aber gerne selbstverständlich beweisen und versuchen, in den Kader zu kommen oder zumindest in den Practice Squad oder sowas reinzurutschen. Oder sich im schlimmsten Fall für ein anderes Team empfehlen. Eben solche Spieler wie Brownlee. Ich glaube, so ein Typ, der wird jetzt, selbst wenn es für die Jets am Ende des Tages nicht reicht, was mich überraschen würde, wenn sie den nicht als sechsten, siebten Receiver mitnehmen, wird es auf jeden Fall reichen, dass ihn jemand anderes von der Waiver-Liste holt. Dafür hat er einfach zu viel gezeigt. Positives so. Und das ist dann schon in Ordnung, und dafür ist auch total gut. Positiv überrascht war ich vom Mickey Becton tatsächlich. Ich fand, der hat das sehr anständig gemacht. Auf dem rechten Tackle. Ich glaube, wenn der gesund ist, dann könnten wir dort den Starter haben auf rechten Tackle, zumindest erstmal zum Start der Saison. Das fand ich gut. Ansonsten ist es eine normale Preseason-Geschichte. Ich weiß gar nicht, in welchem, ob ich's, habe ich es bei uns, war, hat Heiko und Knut im letzten Podcast gesagt, ich meine ja, es wird ja gar nicht das Playbook ausgepackt. Also es ist ja wirklich nur Basic Football, das sieht man auch. Es wiederholen sich oft die Spielzüge, also sehr häufig wiederholende Spielzüge, einfache Basic-Geschichten. Der Tight End blockt nach links, der Running Back blockt nach rechts. Also ganz einfache Sachen ohne große Überkreuzung, ohne sonst irgendwie was da einzustudieren. Und das sieht man dann halt auch. Und das sieht man dann, so sieht dann halt eben so ein Football halt auch aus, wenn es nur Basic Football ist. Und der Boyle ist wirklich ja mega scheiße, ne? Also der schafft es ja, dass Zach Wilson wirklich als adäquater Backup aussieht, ne? Das muss man ja auch mal so sagen, ne? Zach Wilson macht ja eine vergleichsweise gute Figur sogar. Und ob das jetzt daran liegt, dass Zach Wilson so gut ist oder Boyle ihn so aussehen lässt, wenn der auf dem Feld ist. Also wollen wir mal hoffen, dass Rodgers durchhält. Wie viele Spiele sind es, wenn wir den Super Bowl gewinnen?
17
16.
Regular Seasons, je nachdem,
Ja.
ob wir dann die Wildcard haben oder nicht, sind dann, also sagen wir mal, mit Wildcard sind es dann 18, 19, 20,
21.
21,
Mit
genau. Also
Wildcard, ne? Ach so.
18 Wildcard, 19 Conference, 20
20
AFC
Championship.
Championship Game und dann das 21.
21.
ist das Super Bowl,
Also, wir wollen mal hoffen, dass Aaron Rodgers alle vollen 21 Spiele komplett da ist.
Ja, positiv, Malte fängt schon an. Das ist richtig. Also ich glaube auch immer mehr, dass wir mit zwei Quarterbacks in die Saison gehen, die dann Rodgers und Wilson heißen werden und Boyle rausgeschmissen wird oder dann Practice Squad Player maximal ist, aber den in den aktiven Kader zu haben, auch wenn du das jetzt als dritten Quarterback darfst, ohne jetzt da einen weiteren Spieler verlieren zu müssen. Also man darf ihn ja einen dritten zu haben. Und kann trotzdem seine 46 Mann da haben. Die Regelung gibt es jetzt ja neu. Trotzdem glaube ich nicht, dass er in den aktiven Kader kommen sollte, weil irgendein Spieler ist definitiv auf einer anderen Position besser als Boyle und könnte uns mehr bringen, auch wenn er dann nicht so viele Snaps sieht, derjenige. Aber Boyle im besten Fall ja eigentlich gar keinen einzigen und der andere dann zumindest vielleicht mal mit Special Teams zum Einsatz käme, wer immer das dann auch ist. Von daher sehe ich da Boyle im Moment auch nicht im aktiven Kader und die Leistungen ja spiegeln das auch nicht wider. Und wenn er im Practice Squad ist, dann hängt er ja trotzdem rum im Locker Room. Und wenn Rodgers den so ein bisschen als Support Animal, als Support Mensch braucht oder so, keine Ahnung. Aber im aktiven Roster darf der eigentlich nicht sein.
Der Boyle, ich hätte tatsächlich auch große, oftmals ist es ja, dass der dritte QB bei vielen NFL-Teams der Holder ist für Field Goal und PAT. Und ich hätte echte Bauchschmerzen, wenn der unser Holder ist, weil es mit Sicherheit in der Saison zwei, drei Situationen kommt, wo dieser Holder, deswegen macht es ja auch ein QB, dann irgendwie plötzlich Fire, Fire, Fire brüllt und da gehen die Headhunter auf eine Route. Und weil er den Ball nicht vernünftig aufgestellt kriegt und er dann daraus einen Passspielzug machen muss. Und da hätte ich Bauchschmerzen, wenn das jetzt Boyle macht. Da hätte ich dann tatsächlich lieber Zach Wilson, wenn der den Holder macht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, es muss eigentlich noch durch einen Waiver oder auch jetzt in der Free Agency irgendeinen Quarterback geben, der auf der 3 besser ist als Boyle. Also ich würde den Boyle tatsächlich austauschen gegen irgendjemanden, der jetzt noch auf der Waiver-Liste durchrutscht oder eben noch in der Free Agency rumhängt. Weil ja, ich weiß jetzt, ich sage jetzt mal einfach, ich würde lieber Baker Mayfield mitnehmen als auf der 3 als Boyle zum Beispiel. Der ist wirklich nicht gut. Aber genug um den vermeintlich dritten Quarterback, den wir hoffentlich nicht in einem Snap sehen werden. Also in
Ja,
der
aber
Regular
das ist ja
Season.
Preseason, da spielen die Dreier, also reden wir mal über die Dreier, aber genau, können wir, glaube ich, hiermit dann auch abkürzen. Ja, generell meine Beobachtung mal, und jetzt nicht, weil ich so ich bezogen bin als bisschen Moderator, aber weil Malte das darum gebeten hat, meine Einschätzung zu geben, weil er jetzt nicht so viel sehen konnte, logischerweise mit dem Urlaub. Also ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Wilson nicht so gut wie letztes Mal. Der hat noch mal ein bisschen ja, inakkurate Szenen. Die eine Slant zu Lazard im Anfang am Third Down in den Rücken geworfen, wäre noch mal eine easy Completion gewesen. Das war nicht so ganz gut. Er hat auch wieder ein paar gute Sachen gemacht. Er hat das Play dann zu Brownlee besser gemacht, dann ein paar Drives später zu einem First Down. Hat auch bei Dritter und Fünf dann Lazard wirklich getroffen für 16 Yards, wo er also auch ein bisschen unter Druck war. Ich glaube, es war auch A-Gap-Pressure, also so ein bisschen Pressure ins Gesicht. Das war gute Patience von Wilson und hat er den Ball gut am Mann gebracht. Dann natürlich das Highlight-Play, der in seinen 35-Yard-Run hat so ein bisschen an seinen Touchdown gegen die Jaguars vor 2 Jahren erinnert, in der Rookie-Season. Das war, glaube ich, so für 50 oder so. Aber das war ein guter Run. Broken Tackles an der Außenlinie wieder tiptoeing und dann nochmal ins Feld wieder reinziehen können, weil sie gedacht haben, er läuft raus, aber ist er nicht. Das sind so Sachen, die mir bei Wilson aufgefallen sind. Wie gesagt, er ist immer noch ein bisschen inakkurat und nicht konstant durch. Aber er hat auf jeden Fall Verbesserungen und man sieht das auch. Er spielt viel freier auf, hat Spaß beim Football. Das konnte man auch woanders beobachten, dass er wahrscheinlich letztes Jahr sehr, sehr, sehr verkrampft war. Entweder zu viel wollte oder auch einfach ja, nicht das gebracht hat. Also, wenn man jetzt so ein bisschen reden hört, habe ich das Gefühl, dass er irgendwie nicht offiziell, aber so ein bisschen LaFleur auch kritisiert, dass er das System vielleicht nicht verstanden hat oder wie LaFleur das vielleicht nicht rüberbringen konnte, was er von ihm erwartet hat oder so. Wollen wir jetzt nicht ganz viel drüber reden, aber es kann natürlich auch sein. Was es am Ende jetzt ist, warum er ein bisschen freier ist, habe ich auch letztes Mal mit Heiko schon gesagt, dass es für mich ein Mix aus allem ist. Also, das ist ein Rodgers-Effekt, das ist mit Sicherheit ein neuer Coaching-Staff, neues Systemeffekt. Und dass er das einfach auch angenommen hat, dass er jetzt hinter Rodgers lernen kann. Von daher soll uns ja ganz recht sein. Im Moment ist er noch für mich noch kein Viable Backup, dass wir sagen, okay, wenn Rodgers mal 5 Spiele ausfällt, dass mir da keine Sorgen mache. Also da wird schon, glaube ich, schwierig dann. Also mehr als 2 Spiele werden wir, glaube ich, mit Wilson nicht überleben. Von daher hat Malte recht. Rodgers sollte fit bleiben. Ja, sonst wäre es mir sonst aufgefallen. Also die Offense sehr allgemein fand ich das, weiß ich nicht. Also für Preseason ist es mir auch zu wenig Risiko gewesen. Wir haben keinen First Fourth Down, bis auf einen, glaube ich, am Ende des Spiels ausgespielt. Hätte ich auch am Anfang einmal genommen. Ich meine, dass Sörlein kicken kann, wissen wir alle. Für mich braucht er keine Kicking Reps. Jetzt ist es im Spiel oder vielleicht mal am Anfang ein oder so. Aber da jedes Mal den Field Goal zu schießen, sehe, habe ich für unnötig gehalten. Hätte man auch Fourth Down mal ausspielen können. Mal ein bisschen Plays testen, weil hier Fourth Down Plays gut klappen oder was. Das ist mir einfach ja auch zurückhaltend. Es war auch sehr viele. Checkdown, Pässe, Screens, ist ja halt die Frage, ob die Quarterbacks das auch nur genommen haben oder ob das wirklich gecallt wurde. Das kann ich mal ein bisschen schwer beurteilen. Also da sind für mich wenig lange Pässe bei gewesen, um nochmal was rauszuholen und um mal wirklich noch den Sieg machen zu wollen. Wie gesagt, jetzt ist es Preseason. Da bin ich dann auf die Saison gespannt. Aber und es ist nur eine Statistik in der Preseason. Nochmal, ich will ja jetzt nicht die große Mana machen oder jetzt die große Negativität oder Pessimist sein, aber wir sind in der Preseason im Moment Offense Nummer 31. Jetzt hat natürlich Rodgers nicht gespielt, aber ist jetzt auch nicht wirklich gut. Das darf man dann auch mal so sagen. Wenn man zum Beispiel sieht, dass die Packers letztes Jahr eine richtig schlechte Defense hatten mit Joe Barry als DC, also der Packers Instagram-Typi wollte ja jede Woche den DC raus haben. Die haben im Moment die beste Defense in der Preseason. Das ist eine Preseason, kann sich in der regulären Saison komplett ändern. Das muss man dann sehen, aber Ja, generell für mich zumindest mal nicht so ein gutes Zeichen. Ja, ich erwarte da keine Top-Offense, aber wenn wir da irgendwo Middle of the Pack gewesen wären, wäre zumindest für mich das Gefühl für die reguläre Saison ein bisschen besser, aber schauen wir mal. Sonst Highlight-Plays, ja, Brownlee war ein bisschen ein paar Mal dabei, das stimmt, Malte hat ihn schon angesprochen. Für mich Xavier Gibson auch auffällig. Der andere Receiver, der mit Brownlee um den vermeintlichen sechsten Right Receiver Posten kämpft, einen guten Punt Return in der ersten Halbzeit, hat er auch ein, zwei andere gute Situationen, gut im Pass Block, im Run Block war er auch. Von daher ja, bringt in allen Phasen was mit. Also für mich ist Gibson im Moment vorne, was den Kampf um den sechsten Receiver Platz angeht. Müssen wir schauen. Fazit der O-Line besser, als ich gedacht hatte, nach den Trainingseindrücken und wie Rodgers bei den Joint Practices so ein bisschen um sein Leben rennen musste. Vielleicht auch deswegen wenig lange Passversuche, weil das Vertrauen in die O-Line noch nicht wirklich da ist. Ja, sonst Bam Knight hatten wir, glaube ich, jetzt, hast du jetzt schon erwähnt, ne, mit dem schlechten Pass, also einen Fumble, einen Drop, einen Pass gedroppt, hat dann sogar nochmal Boyle zu Fall gebracht, und das sehe ich irgendwie auch eher so ein bisschen Bernards halt, weil er zu spät in die Pass Protection läuft, meiner Meinung nach. Und Boyle sieht ihn ja hinter ihm nicht und stolpert dann über ihn. Das hätte auch gefährlich ausgehen können. Von daher, ja, nicht wirklich positiv. So, das waren so meine Eindrücke. Irgendwas, was du noch dazu sagen möchtest?
Ja, ich war ja vorher schon dran. Also ich, wie gesagt, das finde ich völlig irrelevant, ob wir auf 31 oder 49 stehen mit der Offense. Oder auch die 1. Also das ist einfach, das Playbook ist nicht mal zu einem Achtel geöffnet. Das ist wirklich, das sieht man an jeder Statistik, selbst in der Defense ist es einfach nur Basic Football und die anderen spielen das auch. Und wir haben, ich meine, dass ich Spielzüge gesehen habe in der Defense zumindest, wo nicht ein vermeintlicher Starter auf dem Feld war. Wie willst du sowas, also wie willst du da jetzt irgendwas ablesen? Und in der Offense ist es ja fast identisch. Also da bis auf Stücke von der O-Line und die Ruckert und Kunz, ich spreche das immer sehr deutsch aus, Kunz ist das Kunz, ne? Oder ist eigentlich eher Kunz,
Angeblich
ne?
heißt er
Oder,
Kunz, ja.
ja. Also jedenfalls der Erwin Kunz oder wie wir ihn, das wäre ein gutes T-Shirt-Logo, Erwin Kunst. Da können wir gleich nochmal an unseren Jetpack-Spreadshirt-Shop erinnern. Bevorher haben wir das gleich mal mit eingebaut hier.
Ja, sehr gut. Kauft unseren Jetpack-Merch.
Neues, genau, Erwin Kunz hätte ich da gerne als Tight End-Jersey drin. Solche, die kommen, die werden es in den Kader schaffen. Also Ruckert und Kunz, der neue Tight End, der gedraftete Tight End.
Meinst du, dass der in den Kader kommt?
Ja, ich denke. Also Kader eventuell rutscht er in den Practice Squad. Das ist selbstverständlich möglich, aber ich denke, dass der mitgenommen wird. Also im Practice Squad meinetwegen in die nächste Saison. Aber also Ruckert, ja, glaube ich, der bleibt im Kader.
Ja,
Habe ich
Rucker
so. Das,
definitiv,
also
das
es
ist auch,
sind
ja.
es gibt so es gibt so es gibt so ein paar Figuren, die da so mitgespielt haben, eben Ruckert und so, die durchaus im Kader stehen werden und die sicherlich auch Snaps bekommen werden. Nicht als Starter, aber die in einigen Spielen sicherlich da sein werden. Vor allem angenommen, du führst sehr hoch oder liegst sehr hoch zurück, dann greift man ja doch mal darauf zurück, so ein Izuma oder Conklin vielleicht zu schonen und dann packen wir einfach mal Rocker da rein, einfach mal für einen Drive oder so. Gerade sowas wird der sicherlich sehen. Da bin ich fest von überzeugt, wenn der nicht auch sogar in wichtigen Spielsituationen zum Einsatz kommt, der macht echt eine ganz gute Figur. Also solche Spieler hast du schon drauf auf dem Platz jetzt unter anderem. Ich habe auch Huff gesehen in der Defense. Also ist ja nicht so, dass da jetzt überhaupt niemand gespielt hat. Aber dass die, also halt lange nicht alle und nur so ein, wenn dann nur eben mal hier und da mal einen einzelnen Snap oder sowas oder mal zwei, drei, aber mehr ist es dann nicht und dementsprechend braucht man da überhaupt nicht in Panik verfallen. Das muss sich einfach dann in der Regular Season zeigen und wir haben ja noch nachher nochmal eine kleine News zu Rodgers. Ich denke, Da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Ich glaube nicht, dass sie ihn alleine dann in die Schlacht schicken. Da werden dann sicherlich der ein oder andere Starter mal mehr dabei sein in der Offense. Wir schauen einfach mal. Aber ich im Moment verfalle ich davon nicht in Panik oder ähnliches.
Da konnte sich beherrschen. Ja, das stimmt. Also, ich glaube, in der zweiten Halbzeit hat, glaube ich, kein nomineller Starter gespielt, wenn man jetzt ganz hart ist, ist Huff ja auch kein Starter. Der ist ein Rotational
Ja.
Player. Von daher ist das, wenn man das ganz hart ist, werden die Starter theoretisch auf Edge Lawson, JFM und dann hast du halt Quinnen als Starter und Inside ist es dann Woods oder Jefferson, je nachdem, wahrscheinlich eher Al Woods als Runstopper. So, und Al Woods und Jefferson. Je nachdem, wer das spielt, hat die haben gespielt. Alle anderen haben in der Line nicht gespielt. CJ Mosley nicht gespielt. Quincy Williams hat nicht gespielt. Und Sherwood hat, glaube ich, auch gar nicht gespielt. So als Starter. Und dann ist es, ja, auch als Safety sind es dann, je nachdem, Tony Adams hat nicht gespielt. Als Free Safety Starter wahrscheinlich. Und Jordan Whitehead als Strong Safety auch nicht. Also, das sind für mich dann wohl die Starter theoretisch. Das ist natürlich immer je nachdem, wie die Packages sind, da sind dann schon relativ fließend, aber auch ein Michael Carter hat nicht gespielt und so. Also das sind so, und in der Offense ist es auch so, bis auf jetzt ein paar Line-Spieler, also Linesmen, also ob das jetzt, wer sich dann in der Line durchsetzt, aber da ist es halt einfach auch noch zu unsicher, die nicht spielen zu lassen. Also McGovern hat gespielt, ein Tippmann hat gespielt, Mekhi Becton hat gespielt. Von den drei ist mit Sicherheit mindestens einer auf jeden Fall Starter in der O-Line, egal welche Position und wer. Aber einer startet mindestens, aber die sind dann ja auch spätestens in der zweiten Halbzeit raus gewesen. Von daher, es stimmt schon natürlich, es ist nicht wirklich nachts oder jetzt nicht wirklich
Aussagekräftig.
aussagekräftig. Das war das Wort, was mir gefehlt hat. Danke. Aussagekräftig genug. Trotzdem, ja, weiß ich nicht. Ich
Ja.
sehe da, ich denke da immer, ist halt nicht wirklich gut, aber es stimmt schon am Ende, wenn die Starter alle spielen, weil so zu 80% der Saison. Dann sieht es halt hier ganz anders aus. Ich erinnere immer an die Lions, die 0-16 gegangen sind in der Regular Season. Die haben die Preseason mit 4-0 beendet. Also, das ist, glaube ich, das beste Beispiel, dass sie keine wirkliche Aussagefähigkeit haben. Aber naja, es ist halt so. Am Ende ist es einfach ein Faktum. Macht damit, was ihr wollt. Ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Ja, Thema Verletzungen ist, glaube ich, in der Preseason eigentlich immer das wichtigste Thema, dass man keine wichtigen Spieler verliert. Jetzt sind ein paar. Ich nenne es jetzt erstmal kleinere Verletzungen. Wir hoffen mal, dass es dabei bleibt und dass sich nichts Schlimmeres ergeben hat. Also ich habe von dem, was ich mitbekommen habe, ist, dass Abinekana ist rausgegangen. Das hatte man im Spiel auch gesehen. Der hat, also sah aus wie eine Beinverletzung. Es ist wohl eine starke Oberschenkelprellung. Also im Englischen heißt das Thigh Contusion. Das ist dann einfach wahrscheinlich so ein dicker blauer Fleck, aber auch je nachdem, wie stark die Prellung ist, kann auch mal tiefere Muskel oder eine Muskelprellung oder was auch immer sein. Das könnte theoretisch ein paar Wochen dauern, bis das wieder komplett geheilt ist. Das muss man jetzt mal abwarten, aber sollte zumindest keine IA-Verletzung sein, also dass er auf Injured Reserve müsste oder so. Entschuldigung.
Ah, schon, ja,
Ja.
Leute, es ist 10:30 gleich,
Es
also
ist gleich 11:30, ja. Und
Sonntagabend.
heute Sonntag war auch irgendwie Foultag. In den letzten Wochen und Tage relativ viel gearbeitet. Und es ist einfach mega warm. Und wenn warm ist, bin ich müde.
Ja.
Von daher, das wird noch häufiger passieren, dass ich rumgehe. Von daher, ja, wird so sein. Genau, Joe Tippmann, der Nächste, der sich verletzt hat, das hat man leider im Spiel nicht wirklich mitgekriegt. Der hat angeblich eine Knieverletzung. Und das ist natürlich immer ein bisschen gefährlich. Knie ist scheiße. Da weiß ich jetzt aber wirklich gar nicht, was es ist. Also hat er so eine Prellung gekriegt aufs Knie oder hat er sich jetzt wirklich irgendwie die Bänder gedehnt oder wie auch immer. Ich konnte es aus dem Spiel heraus nicht sehen. Das müssen wir erstmal abwarten, was damit passiert. Also den habe ich eigentlich schon in gewisser Weise als, ich sag mal so, Borderline-Starter natürlich drinne. Also theoretisch wäre die Starting Five für mich Duane Brown, Tomlinson, McGovern, AVT und Beck denn. Von daher wäre Tippen da erstmal nicht drin, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich ja schon darauf festgehe, dass er irgendwann übernimmt. Von daher wäre er schon Verlust und er verliert halt einfach dann Trainingszeit in seiner Rookie-Saison, was nie gut ist. Von daher müssen wir mal abwarten. Im Moment habe ich einfach noch keine Infos, auch ich habe jetzt auch noch keine neuen Infos über Twitter, dass man das hat, weil wahrscheinlich werden wir auch erst morgen was hören, weil heute ist, glaube ich, gar nicht wirklich Training und auch wird es auch keine Pressekonferenz, glaube ich, geben. Da müssen wir mal schauen. Aber Sonst haben wir jetzt keine großen Ausfälle, keine klare Verletzung. Das ist schon mal sehr gut, auch im dritten Preseason-Spiel nicht. Von daher ist das, kann man das schon als Erfolg werden. Ja, über O-Line wollten wir generell sprechen, Malte. In der Woche war das alles ein bisschen dürftig, war ein großes Thema. Auch bei Hard Knocks wurde das groß erwähnt, weil Robert Saleh seine O-Line vor versammelter Mannschaft angezählt hat. Das muss man so sagen, relativ deutlich. Da gibt es auch tausend Meinungen, ob das so richtig ist oder nicht. Darüber will ich gar nicht reden. Ich fand es an sich gut. Es sind Männer, es sind Profis, die müssen sich eine Scheiße auch mal anhören, so eine Kritik. Und wenn man dann als ehemaliger Spieler, ich habe mir Emanuel Adschon mal gehört, sagt, das macht man nicht. Und meine Kinder, wenn meine Kinder irgendwie doof sind oder so, dann sage ich auch, ihr seid alle ruhig und nicht nur der eine, der immer vielleicht rummüllt. Das sind was anderes. Also man kann nicht Kinder mit Profisportlern vergleichen, finde ich völlig Quatsch, deswegen ist das völlig in Ordnung, das müssen sich auch gefallen lassen, aber es ist halt sehr ja, unorthodox von Saleh, das macht er öffentlich in Pressekonferenzen nie und dass man das so mitbekommt, hat mich schon sehr überrascht, fand ich aber sehr, sehr gut. Jetzt die Frage, ist für dich die O-Line ein Sorgenkind und hast du Befürchtungen, was Woche 1 angeht oder die Saison allgemein?
Also die O-Line ist fast in jeder Mannschaft und auch vor allem bei den Jets jedes Jahr ein Sorgenkind. Das schon so grundsätzlich mal als Aussage. Ja, es ist einfach, es gibt einfach nicht, also sag mal was, also zum Beispiel, es gibt keine 320 NFL-fähigen O-Liner. So, die bräuchtest du. Du bräuchtest 32 Teams, A10 O-Liner, die alle in der Lage sind, auf einem extrem hohen Level auf den Guard, Tackle und Center-Positionen O-Line zu spielen. Es gibt keine 320 ungefähr, ja, nehmen wir jetzt einfach mal ungefähr diese Zahl, es gibt keine 320 NFL-topfähige O-Liner. Das heißt, jedes Team hat so ein, zwei, manche haben Glück und haben mal vier und den Rest musst du eben sehen, dass du aus dieser Masse, die du zur Verfügung hast, eben diese vier, fünf, sieben Leute für deine Mannschaft rauspickst, die eben noch das höchste Maß an Niveau und Qualität mitbringen. Ein O-Liner muss alles können. Kraft, Größe, Stärke, Schnelligkeit, Rückenkraft, du brauchst du musst fett sein, du darfst dich nicht wegschieben lassen, du brauchst Kraft in den Lenden, im Rücken, du musst schnell hochkommen, du musst so einen scheiß Chase Young aufhalten können oder einen Quinnen Williams. Gleichzeitig darfst du aber bei diesem Stoppen von diesem Typen nicht nach vorne gehen, denn wenn du über die Line of Scrimmage kommst bei einem Passspielzug, dann bist du Illegal Receiver Downfield. Es dürfen nur so und so viele Leute über die Line of Scrimmage kommen. Du als O-Liner gehörst nicht dazu. Das heißt, ein Passblock ist immer rückwärts in deiner Rückwärtsbewegung, damit du nicht den Schritt über die Line of Scrimmage gehst. Also die O-Liner verbinden alles. Und es gibt nicht diese 320 Leute. Das heißt, jedes Team hat eben so, wenn sie Glück haben, mal wie gesagt, drei, vier von denen. Manche haben auch mal nur ein. Und du musst dann eben aus diesem Pool an Spielern, die dann eben noch zur Verfügung stehen, die schon auf einem recht hohen Level sind, aber eben nicht top of the top, musst du jetzt eben deine O-Line zusammenbasteln. Das versuchen wir jedes Jahr, wie jede Mannschaft. Und da glaube ich tatsächlich dran, dass wir ganz gut dabei sind. Wir haben einen absoluten Top O-Liner mit Elijah Vera Tucker. Ich glaube, das steht völlig außer Frage. Wir haben ein, zwei O-Liner, wenn wir jetzt über Brown reden und über McGovern, die das sicherlich zeitweise mal waren, so ein Top-O-Liner oder zumindest an dieser Top-Qualität kratzten in ihrer Prime und jetzt sind sie halt eben gealtert und da haben immer noch ein hohes Level, aber gehören nicht mehr zu den Top, sagen wir mal, 20, 30 O-Linern, die es so auf der Welt gibt. Und so ist die Situation und aus dem Rest haben wir jetzt eben das Bestmögliche gemacht. Und ich glaube tatsächlich, möchte daran glauben und ich glaube tatsächlich daran, dass wir da einen relativ guten Job gemacht haben. Und wenn wir den jetzt die ersten 1, 2, 3 Spiele in einer vernünftigen Formation Zeit geben, dann werden die sich zurechtfinden und dann werden wir dort ein anständiges O-Line-Play sehen. Dass diese O-Line-Thematik ist eben ganz anders als Receiver oder Cornerbacks oder jede andere Position auf dem Footballfeld, von Quarterback vielleicht nochmal ausgenommen. Das ist auch sehr speziell und da gibt es eben auch nur diese 10, 12, 15, manchmal zeitweise vielleicht auch mal 20 Top-NFL-Quarterbacks und der Rest ist so Durchschnitt und auf dem eher unteren Niveau, aber immer noch in dieser Top-Range und da musst du eben versuchen, diesen rauszufinden. Das haben wir auch Jahrzehnte nicht geschafft. Also QBs und O-Liner will ich mal so ein bisschen gleichsetzen. Der Rest, gerade wenn du zum Beispiel an Running Backs oder Wide Receiver denkst, das gibt einfach extrem viele Menschen, die diese körperlichen Voraussetzungen haben und eben auf dieser Position das Nötige mitbringen. Eine gute Hand-Augen-Koordination, dazu Speed und Körperkontrolle. Dann bist du eigentlich schon ein Top-Wide Receiver. Da gehört, das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, da gehört natürlich eine Menge dazu. Ganz gar keine Frage, aber du hast einen wesentlich größeren Pool an Menschen, aus denen du das dir raus entwickeln und rausziehen kannst. Und das ist bei O-Liner nicht so. Es gibt extrem viele Leute, die das versuchen, O-Line zu spielen, aber immer fehlt irgendwie ein oder zwei von diesen Baustellen. Sie sind vielleicht nicht kräftig genug, sie sind vielleicht nicht stark genug, sie haben nicht genug Masse, die lassen sich wegschieben, sie sind nicht in der Lage, andere Massen wegzuschieben oder. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit. Irgendwas fehlt dann immer, sodass das dann auf der O-Line eben für die O-Line nicht reicht. Und als Wide Receiver ist es zum Beispiel, Wide Receiver, es ist deutlich einfacher, weil du viel mehr Menschen hast, die diese körperlichen Voraussetzungen mitbringen. Und dann natürlich auch ein höheres Level an Diamanten da drinne findest. Und also, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin überzeugt davon, dass wir eine ganz anständige O-Line am Ende des Tages aufs Eis kriegen. Und ob das jetzt in der Preseason noch nicht so ganz gut aussieht, es gab bei Hard Knocks auch eine ganz witzige Szene dazu, wie Rodgers mit seinen Centern umgegangen ist. Also, wo gesagt wurde, Rodgers weiß genau, was er will und kommuniziert es dann auch klar. Da lässt er mit Absicht so einen Ball dann auch fallen vom Center, weil er wieder falsch rauskommt, so wie er es nicht haben will und so. Also, das gehört eben auch dazu. Und da haben wir jetzt jemanden am Ruder sitzen, einen Steuermann am Ruder sitzen, der eben mal klipp und klar sagt, so und so und nicht so und so. Und das den dann auch dann vernünftig beibringt und sagt. Und das, glaube ich, fehlt dir in den letzten Jahren auch bei den Jets. Also es gibt einfach viele Baustellen, Bausteine, die darauf hin zeigen, dass wir am Ende des Tages vielleicht wirklich eine ganz gute Truppe auf der O-Line da zustande kriegen.
Ja, dann macht sich, glaube ich, wieder so ein bisschen Optimismus Malte und Pessimist Marvin bereit. Das ist immer ganz gut, wenn wir beide den Podcast machen, weil dann kann ich die andere Seite jetzt beleuchten,
Attacke.
der jetzt den Alarmknopf drückt, weil ich das ehrlich gesagt in allen Momenten ein bisschen kritisch sehe. Also es war klar, dass die O-Line eine der wichtigsten Positionen ist, auch vor der Verpflichtung von Aaron Rodgers. Klar, Quarterback war das Allumfassende. Wir sind Quarterback entfernt von being relevant etc. Aber es war klar, die O-Line muss verbessert werden. Und wir haben auf der O-Line, wenn man jetzt so will, nichts gemacht. Man hat Carter Warren gedraftet als Fourth-Round-Pick, der natürlich keine wirkliche Rolle spielen wird dieses Jahr, außer wir haben wieder so viel Verletzungsprobleme. Und ganz ehrlich, dann ist die Saison vorbei. Also meiner bin ich fest von überzeugt. Das kann auch ein Aaron Rodgers nicht ausbaden, sage ich mal. So, von daher, und wir haben da keine Verstärkung drin, wo wir ganz klar sagen, das ist es jetzt. Ne? So ein Fourth-Round-Pick, hätte seine Ups und Downs. Da wäre so ein bisschen natürlich die Wahrscheinlichkeit und die Qualität vielleicht ein bisschen höher. Aber wir hoffen jetzt auf Duane Brown, der bald 40 ist, der aus einer relativ schweren Verletzung kommt, dass der so ein bisschen mit Heilsbringer ist. Jetzt hofft man natürlich auf Becken, der verletzungsfrei bleibt. AVT hat jetzt mit dem Knöchel zu tun seit über einer Woche, verliert auch wieder Trainingszeit und auch der kommt aus einer Verletzung zurück. Das war dann Arm, das war nicht Fuß. Alles sehr, 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 sehr vage und für mich und alles, was Malte jetzt erzählt hat, und das ist alles auch richtig, das sind auch interessante Aspekte bei. Für mich ist es alles hätte, wenn, also alles möchte und können und vielleicht und wenn wir dann gesund bleiben und überhaupt, schwierig. Also ich sehe es relativ kritisch, wenn unsere O-Line steht und Rodgers Zeit hat, ganz ehrlich, dann rasieren wir durch die Liga meiner Meinung nach. Aber da ich das nicht glaube, werden wir jede Woche zu kämpfen haben, weil die O-Line wird mit Sicherheit gute Spiele machen. Sie wird aber auch wahrscheinlich Grottenspiele machen und dann werden wir auch vielleicht mal sagen, wo klanglos untergehen. Da müssen wir abwarten. Also ja, schauen wir mal. Das positive Lichtblick, da können wir, glaube ich, mal drüber sprechen, war, und Malte hat es ja schon angesprochen, Mikael Becken hat 25 Snaps gespielt, also wieder über 20, auf Right Tackle und hat das sehr, sehr gut gemacht. Hat da einige wieder in Rookie-Becken-Manier durch das Footballstadion geschoben und geschubst und wie auch immer. Also Pancakes gemacht und den einen Defensive End im Runplay von einer Seite der Line of Scrimmage mal schön auf die andere Seite geschoben. Das war schon gut. Und er hat ja viele Snaps gespielt. Für so ein Preseason-Game natürlich, ne? Also 25 Snaps in einem Spiel ist jetzt nicht viel, aber für ein Preseason-Spiel ist das viel und auch völlig in Ordnung. Von daher zeigt die Entwicklung natürlich nach oben. Hoffen wir mal, dass er jetzt auch First-Team-Reps im Training bekommt und diese langsame, stetige Verbesserung und den Progress, den Fortschritt weiterhalten kann. Dann werden wir Becken auf jeden Fall in der O-Line starten sehen. Wahrscheinlich dann auch als Right Tackle, aber er ist dann definitiv einer unserer Top 5 besten O-Liner. Da wird dann kein Weg dran vorbei sein. Aber warten wir es mal ab. Aber macht auf jeden Fall Mut, dass das in die richtige Richtung läuft. Ja, gut, das soll es, glaube ich, zum Spiel gewesen sein. Viel mehr brauchen wir da jetzt auch erstmal nicht drüber verlieren. Wie gesagt, so wichtig war das Spiel dann auch nicht. Ja, dann haben wir das auch schon abgehakt. Nächster Punkt für mich. Und du hast es ja anscheinend auch gesehen, weil das kam jetzt in der zweiten Folge mit dem Thema des Aaron Rodgers Center-Austausches. Von daher, wie hat dir Hard Knocks bis jetzt gefallen nach zwei Folgen? Was ist dir aufgefallen? Ja. Irgendwelche Erkenntnisse oder sagst du, war interessant, aber gucken wir uns nochmal weg?
Also, es ist viel Fanservice dabei. Das finde ich schon, dass sie viel so Sachen zeigen, die Fans sehen wollen, Jets-Fans sehen wollen. Und Hard Knocks wird ja auch von ganz vielen anderen Teams, also Fans von anderen Mannschaften gesehen. Hard Knocks ist ja eine HBO-Produktion, hat ja nichts mit den Jets per se zu tun. Das ist ja jedes Jahr ein anderes Team und läuft ja dann bei denen eben auch im Free-TV. Ich glaube, meine HBO ist Free-TV, aber ich kann mich auch täuschen, könnte auch ein Pay-TV-Sender sein.
Meine, das läuft jetzt auch erstmal auf HBO Plus, was dann wieder ein Streaming-Dienst ist, glaube ich. Also da bin ich nicht so ganz
also, sicher. Also, egal, jedenfalls gucken das ja nicht nur Jets-Fans, das ist ja, was anderes als One Jets Drive, das wird ja von den Jets produziert für Jets-Fans, da wird sich kein Steelers-Fan hin verlaufen, also vielleicht der ein oder andere, aber nicht
passiert. Weniger
eher so und ich gucke auch nicht, ich weiß gar nicht, ob andere Teams sowas haben, die Dolphins oder
ja,
so.
Ja, jedes Team hat, gesehen, aber so. Also nicht, vielleicht nicht in Ex, nicht in der Größe, weil wir machen das ja wirklich dann auch während der Saison und so, aber es gibt einige Teams, also ich weiß zum Beispiel, ich habe von den Rams, von den Colts und von den Chargers diese Draft-Dinger gesehen, die sind dann nicht jede Woche oder 6 Episoden, aber vielleicht mal so 2 oder 3, das gibt's schon, ne? So, und jetzt werden das ist aber dann keine Eigenteam-Produktion, sondern es wurden jetzt nochmal wieder, glaube ich, 3 Teams größer verfolgt. Das läuft jetzt aber auf Roku, was, glaube ich, auch ein Streaming-Dienst in den USA ist, wo man nochmal tiefer in den Draft-Room reinkommen kann. Da sind es auch, glaube ich, die Colts, dann die Cowboys definitiv und irgendein anderes Team. Aber da frage ich mich halt, wie tief ist es denn so, ne? Also ist das jetzt wirklich so tiefer wie jetzt so die anderen Kurzeinblicke, die du kriegst? Aber andere Teams machen auch im Detail, aber die Jets sind schon ligaweit massiv, relativ mehr, ja genau, massiv und auch sehr gut produziert und haben eine mega Qualität. Also die sind schon top dabei.
Gut, ja. Also na, jedenfalls ist Hard Knocks so, dass, um mal wieder zurückzukommen auf die Frage, so, da ist halt viel Fanservice bei, so insgesamt, finde ich. Aber ich finde, man kann schon, das finde ich sehr, 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 sehr gut dieses Jahr, man kann schon so ein bisschen auch mal zwischen den Zeilen was so rauslesen und raushören. Das, also zum Beispiel, wenn sie diese ganzen Schlägereien und Kappeleien da zeigen, auch innerhalb der Jets war jetzt in Folge 2, sind die ja da hintereinander 2, 3 Mal aneinander geraten. Ich meine, Jermaine Johnson war da mit drin. Nein, Jermaine Johnson war da nicht mit drin.
Clemens war mit drin, der hat erstmal ein paar Punches Clemens geformt war mit drin. Da.
Genau, ja.
Also, ich dachte, Alter, wer legt sich denn mit Clemens an?
Also so, und das wollen die Leute, das ist zum Beispiel so ein, finde ich, so ein Fanservice-Kram, das ist sensationsgeil, das wollen dann alle sehen, dass das da knallt und so. Und ich sage euch, mit jahrzehntelanger Football-Erfahrung in so einer Dulli-Liga hier in Deutschland, ohne dass das irgendjemand interessiert, nicht mal die eigene Frau quasi, das ist gerade in so einer, gerade in so einer Preseason-Situation und so, da scheppert das, da rumst das ständig, da knallen die Cornerbacks und die Receiver aufeinander und Mann, fass doch nicht dahin und natürlich fass ich dahin und so, und da wird ständig geschubst und gerangelt und so. Das ist also, ich will nicht sagen, jetzt der Normalzustand in jedem Training, aber wenn alle so ein bisschen on fire sind und das kratzt so unter der Schädeldecke, dann passiert das halt. Denn da wird Testosteron ausgeschüttet ohne Ende. Da gibt es Adrenalin bis zum Umfallen in so Tackle-Drills und all so ein Kram, der dann dazugehört. Da bist du endlich mal wieder im Kontakt drin und sowas. Und dann darfst du endlich mal wieder einen Running Back umlegen und der darf dich endlich mal wieder auf den Arsch setzen, indem er dich über dich rüberrennt und so. Das sind alles Sachen, die dann das so heraufbeschwören, dass das dann halt eben auch mal so Reibungspunkte gibt und dann eben, wo Reibung ist, entsteht dann Wärme und am Ende haben sich dann alle wieder lieb. So. Und das, so ist es halt eben, das finde ich. Brauchen sie gar nicht so ins Schaufenster stellen, solche Carpet Line, aber das tun sie eben. Das ist zum Beispiel so ein Fanservice. Aber ich finde, man kann trotzdem, gerade wenn immer diese Mini-Sequenzen sind, wenn du so hörst, dass der Head Coach zu irgendeinem Assistant Trainer so zwei Wörter sagt und der guckt ihn an und sagt dann so drei Wörter zurück und so, dann da kann man viel so ein bisschen sich rausziehen, was da so diese Teamchemie ist und auf was da wie der Fokus gelegt wird und und. Also das ist für mich ist Hard Knocks sehr, sehr, sehr interessant. Gut gemacht, gute Produktion, viel Fanservice dabei, ist alles in Ordnung. Aber ich finde diese Kleinigkeiten, diese kleinen Feinheiten, wenn mal einer irgendwo nur so einen halben Satz da sagt und die das dann also, ich weiß, wie soll ich das gerade beschreiben? Also wenn die Kamera so von außen, die sind da mitten in so einer Trainingssituation, der Headcoach steht da und da werden so drei Wörter ausgetauscht und die Kamera ist da nicht gerade frontal drauf. Der Headcoach sieht gar nicht, dass die gerade gefilmt und aufgenommen werden, sondern ist dort quasi in der Trainingssituation völlig gefangen. Da kann man sich viel, wenn man da richtig mal hinguckt, da kann man sich viel rausziehen. So Kleinigkeiten. Wie gesagt, Teamchemie, wo liegt der Fokus, wann drauf und so weiter. Auch wenn sie so zeigen, wie die QBs im Room sitzen mit dem Passing Game Coordinator, das ist, glaube ich, auch in Folge 2 gewesen. Und Zach Wilson verarscht Rodgers und so. Die haben eine gute Verbindung irgendwie miteinander. Übrigens, glaube ich, müssen wir langsam mal den Stab doch für Rodgers brechen. Also ich habe richtig so einen wohligen Schauer gehabt auf dem Rücken, wo er zu Young, dem QB von den Carolina Panthers, hingeht. Und den so, komm mal ran hier, Junge, erzähl mal, wie gefällt's dir hier? Und weißt du, hast du das gesehen? Wo
Ja.
der so, wie der mit jungen Spielern so umgeht und mit denen irgendwie so eine, also Weltklasse. Ich glaube, man tut Aaron Rodgers keinen Gefallen, wenn man ihn auf zwei, drei, fünf Verschwörungstheorien und wo ist mein Aluhut und so, wenn man ihn darauf runterbricht. Er mag vielleicht ein kleines Drogenproblem haben oder irgendwas, wenn er sich gerne mal da eine Tüte reinzwirbelt oder was auch immer. Das gibt noch mehr Menschen als
Eine
ihn.
Tüte wäre
Das
quasi
sehe
das
ich.
Schlimme, das ist ja fast auch vieles legal, aber es sind ja
Ja.
andere Substanz erweitert oder gedankenerweiternde Themen, aber ja, das ich
Also
weiß, was du
das machen
meinst.
eben, es machen eben auch viele andere Menschen, aber davon sieht man da nichts und ich finde den maximal professionell, diesen Typen, in allem, was er macht. Er ist ein bisschen älter, er ist lange in der Liga, das merkt und sieht man auch, aber wie der mit Garrett Wilson, mit Sauce Gardner umgeht, wie der mit Young, einem Typen, mit dem der nichts zu tun hat, den er, ich weiß gar nicht, spielen wir gegen die Panthers, haben wir die im Schedule? Ich glaube
Nee,
gar
haben
nicht,
wir
doch
nicht.
nicht.
Nee, haben wir nicht.
Den sieht der nicht mal in der kommenden Saison. Und wie der mit dem redet und mit dem so, das war ja nur ein ganz kleiner Augenblick. Finde ich bemerkenswert, dass der, wie der so mit anderen Menschen einfach umgeht und mit jungen Menschen auch, die teilweise ja 20 Jahre jünger sind als er. Also finde ich finde ich absolut Weltklasse und in Ordnung. Und ich finde es cool, dass der Typ unser Quarterback ist. Ich sag's, wie es ist. Ich mag den jetzt inzwischen echt gerne. Und abgesehen, völlig unabhängig von dem Sportlichen, weil sie haben ich habe keine Fehlwürfe gesehen. Sie werden sicherlich auch Fehlwürfe von ihm gefilmt haben, aber nicht ausgestrahlt. Aber wenn der Typ aus dem Seitwärtslauf in so ein kleines Fenster den Ball reinwirft, also, tja, ich kann es nicht. Also, und ich bin genauso alt wie er. Ich bin sogar ein paar Monate älter als er. Also bin wirklich sportlich von dem Moment begeistert, aus dem Trainingscamp, was ich von ihm zu sehen kriege, und menschlich jetzt inzwischen sowieso. Er macht einfach eine gute Figur. Ja, also ich finde Hard Knocks geil. Lass laufen.
Gut, können wir auch in der Saison machen. Also habt ihr gehört, Hartmann, ihr könnt auch weitermachen dann während der Saison. Spaß beiseite. Ja, also ich glaube, ich habe, darf man glaube ich ja sagen, ich habe den oder verfolge immer mal wieder den Podcast, wo Basti jetzt mit dabei ist. Den kannst du glaube ich nicht ab, den anderen Typen. Darf man das so sagen?
Doch,
Weiß ich
nee,
nicht.
nee, 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 Moment, Moment,
aber
Moment, stopp, stopp. Nee, Patrick, meinst du? Nein, ich war
ja.
da selber zu Gast. Nee, nein,
Ah.
nein, nein, ich kann den
Dann
ab, ist kein
habe ich
Problem.
Fake News verbreitet. Dann habe ich irgendwie einen anderen im Kopf gehabt. Aber auf jeden Fall, ich finde
Achtung,
den, ich
Fake
finde,
News, Fake News.
ja, genau, Achtung, Fake News, genau. Also, falls ihr es hört, Fake News, war mein Thema. Nee, ich finde die eigentlich ganz gut. Die machen das, reden ganz gut. Und Basti kennen wir natürlich. Er haut manchmal Hot Takes raus, was ja auch interessant ist. Aber der hat auch gesagt, und der war ja auch Rodgers Kritiker damals. Ich meine, wir wissen ja alle, Corona-Zeit, Immunisierung etc. Da brauchen wir nicht wiederholen, wo sich Rodgers bei den, ich sag mal, normalen Fans, die ihn vielleicht nicht jeden Tag sehen, sicher sehr viel Kredit verspielt hat. Und ich habe auch gesagt, also mal losgelöst, ob er jetzt geimpft war oder nicht, das muss jeder selber entscheiden. Und da war ich auch, bin ich auch nicht, und ich bin auch kein Freund der Impfpflicht gewesen, etc. Aber zu sagen, ich bin immunisiert und dann zu meinen, dass die Leute darauf dann anspringen sollen, dass er geimpft ist und dass er jetzt meint, er wäre so viel schlauer als alle anderen, dieses Gehabe ging mir halt auf den Keks. So, aber ich muss auch sagen, die haben halt in dem Podcast einen Satz von einem, ich weiß nicht, ob es ein Beat Reporter war oder so, der wohl geschrieben hätte, ich hasse die Jets und Hard Knocks jetzt dafür, dass ich Roger sympathisch finde. So, weil man das halt irgendwie zum Teil vielleicht auch nicht wollte, weil Roger so ein bisschen ja auch eine, so ein bisschen in den letzten 2 Jahren so eine Art als gern genommenes Feindbild aufgebaut werden konnte. Also für die Medien, natürlich jetzt nicht für mehr, sondern generell für die NFL. Irgendwie ein Bad Guy braucht man ja irgendwie immer. Und Rodgers einfach das überhaupt nicht wieder jetzt bestätigt. Ne? Also er ist kein arroganter Fatzke. Er hat, so wie manche andere, die dann auch als Quarterback gesagt haben, ja, es ist nicht meine Aufgabe, jemanden zu mentoren. Ne? Wenn er jetzt beim Zugucken was lernt, schön, aber ich mache das jetzt nicht aktiv. Also hat, glaube ich, Andy Dalton mal gesagt und Flacco hat das auch mal erwähnt. Also völlig kommt das Gegenteil. Also er nimmt sich die Zeit, er hilft Zach Wilson, er mentort, er gibt Tipps und Tricks, ne? Wie du sagst, unterhält sich mit Bryce Young, steht, glaube ich, auch mit Rat und Tat zur Seite, wenn die mal was wissen wollen. Er hat auch selber ja bei Hard Knocks erwähnt, dass man sich als Quarterback oder hat mit den seinen Quarterbacks gesprochen und gesagt, Mensch, setzt euch doch bitte beim Mittagessen immer mal zu jemandem anderen, dass man sich einfach kennenlernt, dass man mit den Leuten in Kontakt kommt, dass man nicht nur in seinem Kokon sich die Saison oder überhaupt die Zeit vertreibt. Sehr sympathisch auch wie er dann jetzt natürlich, ich meine, natürlich der Paycut hat auch was gebracht, logisch, wenn man Geld liegen lässt, was man ja theoretisch einen Anspruch drauf gehabt hätte. Und wenn dann Leute sagen, ja, das kriegt ihr doch alles hintenrum wieder. Nee, mag sein, dass er mit Werbeeinnahmen Geld verdient, aber das ist einfach so, das hätte er on top ja auch trotzdem noch gekriegt. Also er verzichtet halt wirklich auf 35 Millionen, die kriegt er ja nicht wieder. Also die kriegt er jetzt ja nicht hintenrum durch Johnson & Johnson, weil er jetzt doch für Impfen Werbung macht oder so. Das ist ja, also Johnson & Johnson Pharmaunternehmen, muss man vielleicht wissen. Das ist ja Quatsch. Ne? Also er hat wirklich auf Geld verzichtet, um die Chance auf den Super Bowl für die Jets zu vergrößern, um Möglichkeiten zu haben. Und eine Möglichkeit oder ein bisschen Geld haben wir ja schon investiert jetzt. Da kommen wir gleich noch zu, zumindest kurz. Ist ja schon ein bisschen länger her, aber müssen wir trotzdem drüber reden. Von daher, er macht im Moment alles richtig. Und auch was er sagt, deutet auch nicht darauf hin, dass es jetzt nur so einjähriges Gastintermezzo ist. Ich glaube schon, solange wir halbwegs konkurrenzfähig sind. Also wenn wir den Super Bowl gewinnen, dann ist er weg. Dann braucht er auch nichts mehr machen, weil dann hat er das erreicht, wofür er da ist. Wenn wir nicht mehr in die Playoffs kommen und auch richtig schlecht spielen, dann weiß ich nicht, ob er sich es nochmal antut. Alles dazwischen ist er definitiv meiner Meinung nach im zweiten Jahr auch wieder dabei. Alles deutet darauf hin. Vielleicht sind es jetzt sogar drei. Ne? Er hat jetzt auch bei CBS wieder gesagt, dass er jetzt a few years, das ist jetzt 2 bis 5, keine Ahnung, spielen möchte, um dann den Stab an Zach Wilson zu übergeben. So ist natürlich Wunschvorstellung, ist klar. Am Ende muss er sich an nichts halten, was er jetzt erzählt. Ist das ja, er geht ja, Entschuldigung, kein Commitment ein. Wenn er retiren will, dann kann er retiren, fertig aus. Aber es sieht zumindest so aus, dass er macht ja im Moment, meine Güte, ich schluck auf jetzt, alles richtig. Und von daher, er ist schon, also er ist einfach kein schlechter Mensch. So, das ist immer so das, was die Leute natürlich dann damit impliziert haben, von wegen, er lässt sich nicht impfen, ihm sind die anderen Leute egal. So, er hat halt damit ein bisschen ein Problem gehabt und das ist auch vernünftig, ist nicht der einzige Impfgegner, aber er ist kein schlechter Mensch und er kümmert sich sehr um Menschen, hat für jeden ein offenes Ohr, hat Mitgefühl, Empathie etc. Und das sieht man jetzt einfach. Und wie gesagt, klar, das ist vor den Kameras, er kann auch berechnend sein, aber alle, die dabei sind und um ihn drumherum sind, auch wenn die Kameras nicht so da sind, sagen, er ist sogar fast noch besser. Von daher ist er auch, ich sag mal, innerhalb der NFL und allgemein bei den Fans, glaube ich, gerade der große Gewinner. Nicht, dass ihn das jetzt wirklich interessieren würde, glaube ich nicht. Aber es ist halt einfach so. Und das ist natürlich schön zu sehen und hilft natürlich auch dem Team und wird auch den Jets in der Saison hoffentlich helfen. Von daher ist das eine gute Beobachtung. Generell, ja, finde ich es okay. Es reißt jetzt im Moment keine Bäume aus, ist jetzt keiner, wo ich sage, ne, also die irgendwie wie die 2-10er Jets, wo man einfach irgendwie ein Highlight-Ding nach dem anderen hatte. Jetzt hat man die Sala Speech gehabt am Anfang in der ersten Folge. Man hatte jetzt den Sala Rant. Das wollte ich dich eigentlich noch fragen. Wie stehst du dazu? Also fandst du den Rant gut? Fandst du den authentisch? Oder weil ich habe jetzt auch schon Stimmen gehört, die das gesagt haben, ey, so viele Schimpfwörter benutzt er ja nie. Das hat er jetzt nur für die Kameras gemacht. Fandst du das überflüssig, die O-Line einzeln sich rauszupicken, weil man ja in der Sequenz, selbst wenn er das vielleicht noch gemacht hat, aber es wurde da nicht ausgestrahlt, andere Gruppen nicht kritisiert hat. Er hat ja nicht gesagt, so O-Line, ihr seid schlecht, ihr müsst es nochmal, ihr müsst besser werden. Und wir als Offense natürlich auch. Den Satz hat er nicht gesagt. Also das hat er wirklich nur die Offense von versammelter Mannschaft ja, angezählt und versucht zu motivieren. Wie siehst du das? Ich meine, du hast jetzt auch, haben wir ja schon auch jahrelang Football gespielt. Hat es das bei euch gegeben? War das völlig in Ordnung? Müssen die das akzeptieren? Oder denkst du auch, am Ende sind es 11 Mann und nicht nur die O-Line auf dem Feld, am Ende müssen alle gut sein?
Schwierig, immer so einzelne Teile so anzuzählen, auch so massiv anzuzählen, wäre ich jetzt grundsätzlich auch kein Riesenfan davon. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch mal klar sagen, wenn einer nur Scheiße macht, dann macht er halt eben nur Scheiße. Dann muss man auch mal sagen können, dass er eben nur Scheiße macht. Also, und wenn die O-Line einen rabenschwarzen Tag erwischt hat und von A bis Z nicht gut funktioniert hat und nicht gut zusammengespielt hat, dann muss man es auch mal so sagen können. Ob das jetzt vor der Presse sein muss, ob das jetzt vor laufenden Kameras sein muss oder ob man nicht dann doch vielleicht irgendwie einen größeren Teil der Gruppe, eben zum Beispiel die ganze O-Line, damit anspricht und nicht nur diese einzelne Unit, sei jetzt mal dahingestellt, muss auch dann jeder selber wissen und jeder Coach entwickelt da auch seinen anderen Stil und so. Er hat das meines Wissens nach noch nie so gemacht. Vielleicht ist das ja gerade das, was er damit bewirken will, dass das denn vielleicht wirklich mal so richtig wirkt bei denen? Wird sich im Laufe der Zeit erst zeigen, ob das jetzt ein Fehler war oder nicht. Per se jetzt das als absolut richtig oder absoluten Fehler zu betiteln, maße ich mir nicht an. Also dafür bin ich auch kein Coach und meines Wissens nach reagiert jeder Mensch auch anders darauf. Ich habe nie so besonders toll darauf reagiert, wenn ich nicht gut gespielt habe und mich dann jemand kritisiert hat. Ich habe immer besser darauf reagiert, wenn so ein Coach mich in den Arm genommen hat und gesagt hat, ey, letzter Drive war richtig scheiße, aber egal, wir wissen, du weißt es, ich weiß es, du kannst es besser. Nächster Drive wird wieder besser. Dann war ich im nächsten Drive besser. Wenn ich runtergekommen bin und da stand einer und er hat schon so eine rote Bombe gehabt und hat nur gebrüllt, dann war das nicht, dann war das nicht gerade hilfreich, denn war es im nächsten Drive oder im nächsten Spiel oder etc., im nächsten Training nicht besser. Ich persönlich. Da ist aber halt jeder anders. Also manche
Ja,
können
verstehen war
die
ich auch
Motiv.
so als Spieler.
Ja,
Also nicht
manche
beim
motiviert
Football,
das.
aber Fußball.
Ja.
Ich habe auch einfach, wenn man von mir sachliche Kritik und mir das aufgezeigt hat, das habe ich besser umsetzen können, als wenn man mich jetzt ausgekaut hat. Und ich habe dann auch deswegen zum Beispiel aufgehört, weil ich der so ehrgeizig war. Wir haben dann auch dann nur noch eine Mannschaft gehabt in der Jugend mit 16 oder so. Und dann wollte der irgendwie, weiß ich, wo auch hinaus wollte. Also gefühlt war er Bundesliga-Trainer, und hat da auch Trainings gemacht, wo ich dachte, Alter, ey, ich mache das hier hobbymäßig mit 16 an der Schule nebenbei am Arsch und wirst du da angezählt. Also ich habe da auch eher bockig dann drauf reagiert und hatte auch aber
Ja,
gute
klar.
Trainer, die gesagt haben, Mensch, ne, das und das und das und das. Klar, es ist auch im Amateursport, dass man mal sagt, Alter, Mann, Mami, beweg dich oder das ist völlig normal. Aber wenn man dann ins Coaching reingeht, dann habe ich es auch besser
Ja.
umsetzen können, wenn man mir vernünftig gesagt hat, was man besser machen muss. Und ich glaube schon, dass ich sehr coachbar war. Ich habe nicht alles umsetzen können. Da lag es dann am Talent auch, an der Qualität. Das kann ich dann auch so sagen. Aber ich war auch keiner, der auf Anschreien gut reagiert hat.
Klar.
Aber das stimmt. Es
Gittert.
ist, jeder hat da seine eigene Möglichkeit. Manche kriegen einfach Motivation in den Arsch. Und von daher, es ist halt gespannt, wie sie reagieren. Ne? Aber ich sehe das
Und
ähnlich.
von einem Head Coach von mir, der in zwei verschiedenen Vereinen mein Head Coach war, mich mal mitgenommen hat bei einem Wechsel. Und der in Europa alles gewonnen hat, was du gewinnen kannst als Spieler und teilweise auch als Trainer. Also der in Kiel, in Hamburg, in Braunschweig, nein, Braunschweig bestimmt nicht, in Kiel, in Hamburg alles gewonnen hat, quasi. ELF, also nicht ELF, das ist ja die jetzige, die Champions League, also den German Bowl, die deutsche Meisterschaft, die damalige Champions League quasi, als Spieler alles gewonnen, als Trainer gewonnen. Der Typ hat immer gesagt, und das war für mich eben genau richtig, wenn du nichts Positives zu sagen hast, dann halt einfach die Fresse. Und das gilt für jeden anderen Spieler und das gilt auch für die Trainer. Dass man sich auf Positives besinnt und in dieser Schiene bleibt und nicht das Negative in den Fokus stellt. Wenn jemand etwas nicht gut gemacht hat, dann kann man gerne einmal sagen, du hast dich überlaufen lassen, der Ball ist über deinen Kopf geflogen, das war ein Touchdown. So, und jetzt vergessen wir das und im nächsten Drive wird es besser. Und dieses auf diesem Negativen rumzuhacken, habe ich als Spieler für völlig falsch gehalten und mir hat es immer viel weitergebracht als Mensch und als Spieler, wenn jemand sich auf die positiven Dinge besinnt. Und das finde ich auch. A, nichtsdestotrotz kann Salah selbstverständlich einmal in der Öffentlichkeit auch meinetwegen die O-Line anzählen. Wenn er dann teamintern beim Reingehen in die Kabine, wo die Kameras meinetwegen aus waren, jeden O-Liner einmal in den Arm nimmt und drückt, auf den Hinterkopf haut und sagt, im nächsten Training machen wir es einfach alle zusammen besser, ich, du, wir alle als Unit. So, und dann ist doch alles cool. Und dann kann er doch auch sagen, was er will. Er ist ja schließlich der Head Coach. Ja? Also, aber ich mache es mir nicht an, darüber zu urteilen, ob das jetzt absolut richtig oder absolut falsch war. Für mich wäre das als Spieler die falsche Lösung gewesen, wenn da nicht noch irgendwas Positives nachkommt von ihm und sei es nur eine WhatsApp oder so abends dann. Oder irgendetwas, das mich den Tag dann positiv zu Ende bringen lässt mit dieser Geschichte, wäre ich als Spieler jetzt eher angepisst. Aber da, wie gesagt, jetzt 100 Mal gesagt, da reagiert jeder anders drauf. Und gerade so eine alten, eingesessene McGovern Brown und so, Mann, die haben alles erlebt. Das juckt die doch einen Scheiß, ob er da vorne da einmal abkackt oder nicht. Also so, auf Deutsch gesagt, ja, also glaube ich nicht, dass sie sich das zuziehen. Das mag jetzt bei Tippmann noch ein bisschen anders aussehen.
Ja, das sehe ich auch. Also, was mich so ein bisschen in der Diskussion gestört hat, ist so erst, dass alle gesagt haben, oh, Salah ist immer zu weich, zu nett. Wie soll der das jetzt mit Rodgers alles steuern und immer nur so positiv und weich gespült und so der Players-Coach und macht da alles an. Und jetzt ist er einmal eben nicht so, sondern steht da sein Mann. Gut, er nutzt ein bisschen relativ viel mal das F-Wort. Ist so. Aber was man so auch nicht kennt, aber ganz ehrlich, jetzt macht er mal halt diese Thematik und jetzt sagen sie, ja, das ist ja gestellt und das ist jetzt fake. Also, euch kann man es halt auch nicht recht machen, ne? Also was wollt ihr denn dann, ne? Also dann haltet einfach die Fresse. Und von daher, das geht mir richtig auf den Keks. Und es ist ja auch die Media, jetzt ist das nur ein Thema, aber WFAN, die ja gesagt haben, naja, Salah ist zu lieb, und dann kam das Ding raus und dann sagen sie, ja, das war ja auch wieder, guck mal, jetzt hat er es nur für die Kameras gemacht und das macht er ja sonst gar nicht. Und jetzt hat er da auch mit Absicht so viel rumgeflucht, das ist ja, sieht man ganz klar. Ja, dann beim Joint Practice, was dann abgesagt wurde, war er ja auch gar nicht anwesend am zweiten Tag, angeblich laut Tiki Barber, wo ich mir denke, dass solche Leute offiziell, also öffentlich sowas sagen dürfen und dann auch für noch Geld bekommen, ne, also was wissentlich lügen, ja, finde ich eine absolute Frechheit, ne? Also gut, dass die Jets-Fans das ausgezählt haben, aber das ist so, ich denke, das ist das, weswegen ich Hard Knocks scheiße fand, gar nicht wegen den drumherum Kameras, sondern weil ich wusste, wie die New York Media wieder reagiert und aus nix einfach irgendeine schlechte Neuigkeit machen will. Und weil man das erkennt und das dann vielleicht Unruhe, dass es dann Unruhe reinbringt. Jetzt ist das, Gott sei Dank, alles nicht so groß geworden, aber das geht mir richtig auf den Keks, wie Leute meinen, gerade weil sie in der Medienlandschaft New York sind, sich selber profilieren zu wollen, weil sonst denen keiner zuhört, die sonst anscheinend kein Geld mehr verdienen, oder die sonst irrelevant sind und die damit nicht klarkommen, dann ja, da rumposaunen, dass das alles so scheiße ist und auch wieder Story. Man hat halt das zweite Joint Practices mit den Bucks gecancelt. Das hat man aber Anfang der Woche schon gemacht. Weil Salah halt Angst hatte, dass es ein bisschen zu viele Schlägereien gibt. Und im ersten Training gab es ja schon mal so vier Kleinigkeiten. Und dann hat er, dass es am zweiten noch schlimmer wird und dass man halt dann größere Verletzungsrisiken hat. Deswegen hat Salah wohl entschieden, aber Anfang der Woche, Sonntag oder Montag, dass man das zweite Training dann am Donnerstag, glaube ich, am Mittwoch, sein lässt, sodass sich die Buccaneers natürlich dann auch einen anderen ja, Trainingsplatz suchen mussten. Das heißt, die Giants haben die da wohl aufgenommen. Die konnten dann wohl nicht bei den Jets trainieren. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber das ist dann eben so. Das wussten sie dann ja. Und daraus hat man eine große Story gemacht und dann hat Tiki Barber erzählt, dass das ja kurzfristig gecancelt wurde, also morgens am Tag, und dass Salah ja am Tag nicht mehr dabei gewesen ist, und alles. Und das wollte man für HBO nicht machen. Und also Blödsinn, also wirklich. Verschwörungstheorie at its best, wo ich denke, was soll der Scheiß? Warum konstruierst du da jetzt so einen Blödsinn, was völlig falsch ist? Haben auch Gott sei Dank auch die ganzen Beatwriter geschrieben, also Costello, Hughes, die haben da alle bei WFAN dagegen getwittert. Und der Typ redet einfach weiter noch im öffentlichen, im Radio, beziehungsweise dann irgendwie auch im YouTube. Als Giants-Fan, also ich meine, Tiki Barber ist langjähriger Giants-Spieler, der ist Giants-Fan. Dass der dann über die Jets nicht positiv redet, ist klar, aber dass der Typ nochmal seine Fresse aufmacht, echt, da krieg ich richtig einen Hals, also von dem Typen. Also, und Craig Carton und so, die sind auch nicht alle besser. Und Benino fand ich gar nicht schlecht eigentlich, aber der ist ja, gehört da ja auch zu der Sippschaft. Die wollen mal ihr Maul halten und dann ist auch gut, ne? Also, das kriegt mich richtig auf. Gut, das dazu.
Hier, Tiki Baba, Marvin, you want some, come get some. Also, ne?
Ja. Ah, ich wäre so, ich reiße mal morgen groß auf. Barber ist natürlich ein bisschen muskulöser als ich, aber irgendwie ein Lucky Punch haue ich noch raus. So ein Kinn und Leberhaken.
Ich komme auch vorbei nach Bremen da. Wir machen auch zu zweit dann, wenn er da ist.
Ja, sehr
Sag
gut.
Bescheid.
Wenn wir nochmal zusammen zu zweit zu sein in New York sind, dann fahren wir nochmal da in der Giants East Rutherford-Ecke vorbei und hauen wir mal einander und heben da den Penner. Gut, aber wir wollen ja nicht gewalttätig werden und Gewalt ist auch nicht die Lösung. Das wollen wir hier nicht proklamieren. Aber es regt mich richtig auf. Das ist völlig unnötig. Und ja, solche Leute darf man eigentlich auch keine Raumrinde. Aber müssen wir als Jets-Podcast einfach mal erwähnt
Erwähnen.
haben. Dafür gehören wir einfach dazu. Wir sind ja zwar kein offizieller Nachrichtenoutlet, aber ich finde sowas darf man auch nicht unkommentiert lassen, aber macht es auch nicht größer als ist. Gut, ja, Thema Hard Knocks, One Jet Drive, glaube ich, abgehakt. Ist okay, ist nett anzuschauen. Gucken wir mal, was jetzt kommt. Rodgers hat wohl schon angedeutet, dass Ron Middleton, unser Tight Ends Coach, mic'd up war. Von daher, vielleicht gibt es da nochmal ein paar coole Sprüche, die man die nächsten Jahre dann nochmal erwähnen kann oder wieder rauskramt. Ne? Also, wir haben ja Ron Middleton beim Senior Bowl letztes Jahr gesehen, ne? Wenn sich was bewegt, hitten. Wenn es sich nicht bewegt, hitten. Und wenn ihr unsicher seid, hittet den trotzdem. Von daher, das war ja eine legendäre Sprache. Und so kann man Football auch zusammenfassen. Gut, dann haben wir das auch durch. Dann wollten wir uns um kurz das Thema Delvin Cook kümmern. Der hat am Donnerstag bei uns gesigned, ein Jahr maximal 8,6 Millionen. Vertrag ist so ausgelegt, dass die Jets nichts zahlen müssen für jedes Wochenende, was Cook theoretisch gesperrt wäre. Ist ein Vorfall aus 2021 rausgekommen, mit seiner Freundin, einer Freundin, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Von daher, da ist halt dann immer natürlich immer so ein bisschen die Befürchtung, je nachdem, wie das dann verfolgt wird, strafrechtlich, was die NFL macht. Also nur weil man nicht bestraft wurde, strafrechtlich, heißt das nicht, dass man keine Sperre kriegt. Ezekiel hat auch mal Sperre bekommen, obwohl er eigentlich strafrechtlich nicht belangt wurde. Von daher ist das natürlich immer eine Gefahr, aber da hat man sich vertraglich abgesichert, dass man da nichts zahlen muss. Aber am Ende ist es gut Geld, die er bekommt. Im Prinzip, wenn man jetzt einfach mal die nackten Zahlen sieht, der größte Running Back-Vertrag pro Jahr, die es in der Offseason jetzt gab. Aber wir haben es ja vorhin gesagt, Rodgers hat auf 35 Millionen garantiertes Gehalt verzichtet und das sollte und muss dann ja auch investiert werden, weil umsonst macht er das jetzt ja auch nicht. Er will natürlich dadurch Möglichkeiten schaffen für die Organisation, die Mannschaft punktuell zu verstärken, ob jetzt noch oder vielleicht auch später zur Trade Deadline. Von daher ist es ein richtiges Signing meiner Meinung nach. Klar, es ist nicht wenig Geld, aber es ist nur ein Jahr. Das fand ich schon mal gut. Und Delvin Cook, auch wenn er vielleicht jetzt nicht mehr am Leistungszenit ist, ist er immer noch ein guter Running Back. Er ist ein Playmaker und immer mehr Playmaker in der Offense kann auch sich schaden, oder? Was ist deine Meinung zu ihm?
Also zwei Indizien gibt es ja, dass man Hall nicht komplett voll belasten will, wenn er denn von Anfang an da ist, sondern dass man da die Snaps eben zumindest auf diese beiden Schrägstrich dann den dritten, den vierten Running Back aufteilen wird mit Carter, aber Nikanda. Wir hatten ja schon angedeutet, für Bam Knight wird es eventuell sehr eng. Schade, ich fand ihn sehr gut letztes Jahr, habe ich jetzt ein paar Mal gesagt, aber gut. Ist dann, wie es ist. Und also für den könnte es jetzt wahrscheinlich sehr eng werden nach der Leistung und Cook ist da. Und dass man eben Hall doch noch irgendwie entlasten will, nicht, dass wir den gleich wieder kaputt kloppen. So, das ist per se ja erstmal in Ordnung. Das ist der eine Indiz. Der andere deutet auf mich darauf hin, dass wir wahrscheinlich sehr viel Run-Game sehen werden. Was, wenn das natürlich super funktioniert und wir immer massive Big Plays kreieren, nicht schlecht ist. Das sind so die beiden Indizien oder Indikatoren, die man sich so ein bisschen aus diesem Signing rausziehen kann. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, er ist jetzt grundsätzlich erstmal teurer als Elliott zum Beispiel, der zum Rivalen nach Boston gegangen ist übrigens. Ich weiß nicht, ob das hier schon thematisiert wurde. Den haben wir also auch zweimal gegen uns jetzt in der kommenden Saison. Gibt auch schöneres. Ezekiel Elliott ist sicherlich ein ganz anständiger Running Back. Und billiger, also ist billiger als Delvin Cook gewesen am Ende des Tages. Gut, und jetzt haben wir ihn und das finde ich grundsätzlich erstmal total in Ordnung. Also mit dem Geld wollten sie die Mannschaft verstärken und wahrscheinlich war Delvin Cook die im Moment beste Option, überhaupt noch irgendwas zu verstärken. Ich denke, wenn sie einen krassen O-Liner kriegen könnten, weil es den noch in der Free Agency gibt, dann hätten sie es auch gemacht oder sie würden es machen. Aber es ist laut dem Coaching-Staff und dem General Manager und so weiter, Joe Douglas etc., anscheinend ja keiner mehr auf dem Free Agency-Markt oder in greifbarer Nähe, in Trade-Nähe, wie auch immer. Für den es sich lohnt, jetzt dieses freigemachte Geld von Aaron Rodgers einzusetzen, außer bislang Delvin Cook. Das ist so das, was ich jetzt daraus lese, weil ich denke, dass wenn es jetzt irgendwie einen ganz kranken O-Liner, sag mal ein Armstead von den Dolphins, wenn es den, wenn wir jetzt
Ja.
den in, wenn wir jetzt auf den Zugriff bekommen könnten irgendwie, ob jetzt in der Free Agency oder durch einen Trade oder sowas, dass sie es denn vielleicht machen würden, so, weil sie jetzt eben dieses freigemachte Geld haben. Ich denke schon, dass sie die O-Line zum Beispiel noch, zum Beispiel O-Line als Baustelle durchaus ansehen oder verbesserungswürdig ansehen. Aber was bringt dir dieses freigemachte Geld, wenn da auf dem Free Agency-Markt eben nichts ist, was sie jetzt aktuell so bewerten, dass es uns nach vorne bringt, qualitativ? So, und Delvin Cook bringt uns in jedem Fall irgendwie qualitativ nach vorne. Er ist in jedem Fall besser als Michael Carter, selbst wenn er letztes Jahr sein schlechtestes Jahr hatte und er das Jahr nochmal wiederholt, ist er besser als Michael Carter. Schrägstrich aktuell unser Running Back 2, würde ich behaupten, gewesen bis zu Delvin Cook. So, das heißt, wir haben uns auf jeden Fall qualitativ irgendwie verbessert im Running Back Room. So, das sind, deswegen kann ich jetzt erstmal dem nichts Negatives, abgewinnen. Nee, wie sagt man, Negatives daran sehen. So, ob es jetzt ein Running Back sein muss, den man noch signed. Es ist der größte Name, der irgendwie noch in der Gegend rumfiel, ne, auf dem Free Agency Markt. Hast du da noch irgendwie einen anderen großen Namen, der dir spontan
Running Back?
einfällt? Nee, überhaupt, oft in der Free Agency.
Es gibt halt ist ganz viele Veteranen, die so, sag ich mal, 6, 7, 8 Jahre auf dem Buckel haben. Ne? Jarvis Landry ist noch Free Agent, Leonard Fournette ist noch Free Agent, Taylor Lewan ist technisch gesehen Free Agent, der hat natürlich auch mit Verletzungen zu kämpfen. Macht jetzt irgendwie viel im Podcast und so, aber theoretisch halt auch noch Free Agent. Von daher, es gibt halt immer noch ein paar Spieler, die haben aber alle halt. Wie du es sagst, die sind alle keine Surefire Things. Ne? Die haben alle mit Verletzungen zu tun gehabt oder sind halt schon sehr lange dabei. Fournette hat dann sagen wir mal, auch ein limitiertes Skillset und ist jetzt aber auch nicht frei von Verletzungen seiner Karriere gewesen und hat jetzt auch schon ein paar Jahre dann wieder auf dem Buckel. Taylor Lewan ähnlich. Landry war, glaube ich, relativ verletzungsfrei, aber ist halt dann schon älter und man setzt dann immer noch mal auf jüngere Leute und will ja dann auch das Geld in vernünftige Bereiche bringen. Also von daher, Julio Jones ist Free Agent, der bei den Titans aber auch nicht so geil mehr war und keine Bäume ausgerissen hat. Also da gibt es halt ganz viele, die halt immerhin auf dem Abschein Ast sind, wo halt dann die Frage ist, wie viel wirklich besser sie sind als vielleicht ein Junger, der aber dann noch Entwicklungspotenzial hat, ne? So, und ob du den dann halt eher mitnimmst, anstatt dass du den halt dann Roster-Spotter blockierst. Deswegen ja, also Tackles gibt es im Moment nicht, wo du ganz klar sagst, du, der ist jetzt auch dann auch Starter und würde uns massiv weiter oder wirklich würde uns definitiv weiterhelfen. Da gibt es maximal frühestens zur Trade Deadline irgendwas, wenn ein Team underperformt und sie dann doch versuchen, ein Team irgendwie ein Rebuild aufzubauen oder so. Von daher, also O-Line-mäßig neuen Spieler, der uns wirklich sofort weiterhilft, wird es nicht geben. Theoretisch kann Depth Piece dazukommen, aber dadurch werden wir nicht besser. Von daher erwarte ich da jetzt erstmal nichts und wie gesagt, ich finde das Delvin Cook Signing okay. War ja irgendwie auch fast anzu oder ab zu, ja, zu erwarten und von daher ist das jetzt auch keine große Überraschung. Und weiterer Playmaker hilft uns schon.
Also, und ich finde vor allem an Delvin Cook dann ganz spannend, ist der Vertrag, ehrlich gesagt, die Millionen jetzt mal dahingestellt, lass es mal dahingestellt, dass sie ihn einfach 8 Millionen kosten. Wir haben ja das Geld, Rodgers hat es freigemacht, was soll's. Wenn wir es jetzt einfach so leer mitlaufen lassen, ob wir es jetzt Delvin Cook geben, ist dann auch scheißegal. Also dann können wir es lieber Delvin Cook geben, so, ne? Ist nicht scheißegal, sondern dann lieber in diesen Running Back investieren. Aber diese ein Jahr Vertragslaufzeit finde ich ganz spannend. Hat er Bock, was zu bewegen? Dann muss er bei den Jets aber volle Attacke und nicht irgendwie, ja, jetzt habe ich hier nochmal für 3 Jahre gesigned, ich habe hier nochmal meine 17 Millionen garantiert, die nehme ich jetzt irgendwie noch mit und so. Sondern das ist ein Vertrag durch dieses eine Jahr, der natürlich ganz klar darauf hinauszielt, willst du anschließend für die Jets oder für irgendeine andere Organisation nochmal richtig Geld verdienen oder einen Ring gewinnen, dann musst du jetzt rennen um dein Leben. So. Und das wird er wohl hoffentlich machen. Und da, deswegen, das finde ich recht spannend. Da bin ich echt guter Dinge, dass wir da einen krassen, motivierten Typ einfach kriegen, der Bock hat, entweder diesen Ring zu gewinnen oder sich für den nächsten Vertrag zu empfehlen. So. Also, ich kann dem nichts Negatives, wie eben schon mal gesagt, nichts Negatives abgewinnen. Sicherlich kann man über das Geld streiten, aber wie gesagt, wenn wir es jetzt nicht mehr investieren in einen Spieler, ist es auch egal, dann können wir es lieber Delvin Cook geben und hoffen, dass er uns zum meinetwegen Super Bowl läuft oder zum Super Bowl Sieg oder in die Playoffs rennt oder wie auch immer wir es jetzt ausdrücken wollen. Und ja, und ganz offensichtlich ist es natürlich so, dass eben Hall erstmal wieder langsam aufgebaut wird, du kriegst die Hälfte der Snaps und so weiter. Das ist ja auch, macht uns ja auch unberechenbarer, wenn kommt Cook, kommt Hall, so, die haben ähnliche Skillsets, aber sind natürlich, machen ja trotzdem andere Bewegungen und so weiter, machen andere Indikatoren, ob das für die gegnerische Defense, ob es ein Run oder ein Passspielzug wird. Also das ist Es macht uns einfach flexibler und unberechenbarer in der Offense. Also es ist grundsätzlich total in Ordnung, dass es Dalvin Cook geworden ist und dass wir ihn gesigned haben.
Ja, sehe ich ähnlich. Gut, dann machen wir das. Kurze Info: Dalvin Cook wird wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche dann irgendwann zum Team dazustoßen und trainieren. Er war jetzt ja 2 Tage da und hat da so ein bisschen an der Seitenlinie ein bisschen was gemacht, als er seinen Vertrag unterschrieben hat. Aber er ist jetzt am Wochenende oder wird jetzt Vater oder ist Vater geworden. Da habe ich noch keine Nachrichten zu, aber das wird jetzt irgendwie so in die nächsten Tage passieren. Das heißt, er wird dann, glaube ich, nicht Anfang der Woche, sondern eher Mitte oder gegen Ende der Woche zum Team stoßen, um dann mitzutrainieren. Also ein bisschen warten müssen wir da noch, aber das wird schon. Ja, zuletzt.
Und er wird
Ja.
die Nummer 33 tragen.
Er wird die Nummer 33 tragen. Das ist
33, ja.
korrekt. Ja, schon mal getragen. Zuletzt hat er, seitdem alle Spieler irgendwie oder viele Spieler auch Single-Digit-Nummern tragen, oder war er bei der 4. Aber die hat DJ Reed und die soll er auch behalten. Von daher ist er jetzt wieder bei der 33, genau. Ja, zuletzt, Malte hat es ja, wenn ihr richtig und aufmerksam zugehört habt, eigentlich schon verraten. Es gibt noch Aaron Rodgers News. Und Malte hatte den Satz gesagt, dass man um ihn herum ja dann auch ein bisschen bessere Qualität bringen wird. Und er hat nicht auf die Regular Season angesprochen, sondern er hat gemeint, nächstes Wochenende gegen die Giants im Preseason-Abschluss ist eigentlich ein Auswärtsspiel, also die Giants haben Heimrecht. Für uns natürlich nicht wirklich großartig dramatisch, besonders dass es ein paar, dass natürlich das Giants-Logo auf dem Feld jetzt ist, jetzt wo es kein NFL-Logo mehr gibt, auch in den Endzones, und dass die Giants auch ein Ticketrecht etc. haben. Und genauso ist es dann auch in der Regular Season werden wir dann in Woche 8, 9, 10 irgendwie so um den Dreh auf die treffen. Deswegen ja, haben wir kein Joint Practice auch mit denen gemacht. Aber wir spielen in der Preseason gegeneinander. Das ist Tradition, das machen wir jede Preseason so. Und Aaron Rodgers wird starten. Die Nachricht kam heute vor ungefähr 2,5 Stunden, 3 Stunden raus. Sehr, ich sag mal, gemischte Reaktionen aus dem Jet-Lager. Ich habe kurz mal in so ein Twitter oder X-Space reingehört von den amerikanischen Jets-Fans. Die waren wenige positiv über die Nachricht gestimmt. Einer hatte für mich eine klare Aussage, und das, die sehe ich auch. Man hat noch gar nicht mit seinem Team gespielt. Er ist neu im Team, auch wenn er mega Erfahrung hat. Aber ich persönlich finde auch gut, wenn man nochmal so ein kleines, ich sag mal, Dressing Rehearsal macht und er so 3 Series bekommt und man mit der Offense spielt, mit der er dann in Woche 1 auch gegen die Buffalo Bills anstatt geht. Zumal man darf ja nicht verdenken, oder nicht vergessen, man hat dann eine Woche Pause. Also wenn wir jetzt am Wochenende das Spiel hatten, dann ist nicht die Saison beginnend an Woche danach, sondern halt 2 Wochen später. Und wir spielen ja dann auch Monday Night. Also das sind dann schon noch bestimmt fast 15 oder vielleicht sind es sogar um die 16 Tage, die man dann Pause hat, bis man dann wirklich in die Action reinkommt. Und das ist dann schon sehr lange und auch dann, ich sag mal, Pause genug. Und wenn man gar nicht spielt, ich persönlich fand es nicht gut, dass er nicht gespielt hat. Klar, Verletzungen gibt es immer, aber ganz ehrlich, er kann sich auch in Woche 1 verletzen und dann hat dir das Ganze schon überhaupt nichts gebracht. Was bringt dir das? So, von daher ist das halt einfach ein Risiko, was man eingehen muss. Und ich finde, das ist die richtige Entscheidung, dass er zumindest mal, wie viel auch immer spielt, ob er jetzt eine Serie spielt oder 2 oder 3, das wird man dann sehen. Ich finde, so 2, 3 wäre schon wichtig. Und dann auch mit der O-Line, die es dann auch am Ende in Woche 1 werden soll, vorausgesetzt, dann keiner verletzt sich. Das ist so meine Meinung, Malte. Wie siehst du das? Ja oder nein?
Also ich finde es absolut in Ordnung und er hat jetzt auch, ich weiß es gar nicht, zwischen 5 und 7 Monate irgendwie in dieser Region hat der ja auch nicht mehr mit Pads, mit Vollgas und gegen Vollgas gespielt. Dass du das vielleicht nicht unbedingt gegen die Starting Defense der Buffalo Bills wieder als allererstes erleben musst, ist ja wohl auch irgendwo klar, dass da mal so ein
Ja.
bisschen Reiberei und ein bisschen was so, dass er mal wieder umgeschubst wird und sowas. Im Training darf er nicht angefasst werden, einfach. Unsere D-Liner laufen einfach immer an ihm vorbei, entweder vor oder hinter ihm. Jeder hat gesehen, er wäre gesackt worden, er darf seinen Spielzug trotzdem beenden und den Pass werfen, das alleine schon, um diese Connection mit dem Wide Receiver hinzukriegen. Deswegen macht man das ja auch so im Training, um ihn nicht zu verletzen und um der Offense jeden einzelnen Spielzug zu geben, dass auch jeder einzelne Spielzug beendet werden kann. jeder Pass geworfen wird, jeder Pass gefangen wird, etc. Also das ist ja völlig legitim, dass er sich das, ich habe jetzt rausgelesen, dass er sich das gewünscht hat, dass er das wohl gesagt hat, dass er gerne mal
das weiß ich nicht, das habe ich nicht
möchte.
gelesen, aber es kann sein, oder dass ich glaube auch, dass Salah ihn selber dazu nicht gedrängt hätte, sondern dass es dann am Ende
Ja,
eine
von
Thematik
ihm
ist, dass
kommt.
er das kommt von Ibo und Salah ihm den
Ja.
Schein überlassen und er das sagt, ja, ich kann es nicht brauchen und dann finde ich es auch okay, genau. Also das habe ich so
Ja.
noch nicht gehört, dass es so ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so gewesen sein könnte, sehe ich auch
Ist
als hoch
hoch.
an, ja.
Ich habe es nur gelesen, aber also jetzt mal dahingestellt, selbst wenn es nicht so wäre, aber ich finde das total in Ordnung, dass es so ist. Verletzen, wie hast du genau richtig gesagt, er kann sich zu jedem Zeitpunkt und immer verletzen. Er kann auch am Abend vor Woche 1 die Treppe runterfallen und dann haben wir da auch nichts von gehabt. So, also das ist einfach Quatsch. Jemanden, du kannst einen Profisportler und einen Football Spieler nicht vor allem und jedem schützen. So. Und das auch nicht, wenn er 40 ist und auch nicht, wenn er dann QB ist und dann irgendwann muss er wieder ran, muss er da ran und es ist wesentlich angenehmer. Er spielt gegen die Giants, die vielleicht nicht mit der allerersten Garde spielen, sondern mit dem zweiten Anzug oder so oder mit dem anderthalbsten Anzug. Und dann wird er mal wieder umgeschubst oder kriegt so ein Hurry-Play ab oder was ich, kriegt vielleicht sogar auch einen Sack ab. Und vielleicht dominiert seine O-Line auch zwei, dreimal und er kann mal in Ruhe ein Spiel aufziehen. So, das finde ich auch einfach wichtig und das ist total in Ordnung, dass er da mal einmal ran muss. Ich kann auch da jetzt nichts Negatives finden. Selbstverständlich, es kann sich jeder zu jedem Zeitpunkt, in jedem Training, in jedem Spiel auch schwer verletzen und Season-Ending haben. Und wir sind da auch gebranntes Kind. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Beispiele. Zum Beispiel, ich meine, Patrick Mahomes hat im zweiten Super Bowl-Sieg, hat er doch, glaube ich, die Playoffs und den Super Bowl auch durch eine Verletzung durchgespielt, ne? Der hat doch jetzt, der war doch auch
Ja,
irgendwie,
eine Knöchelverletzung oder irgendwie sowas, ja.
irgendwie sowas, genau so. Also, das ist, also, die beißen auch durchaus mal auf die Zähne und sowas. Ne? Haben wir auch schon im eigenen Team gehabt, dass jemand eine Operation ein halbes Jahr nach hinten verschoben hat, um nicht Teile der Saison zu verpassen und, und. Also, unterm Strich, klar, soll er machen, finde ich total in Ordnung. Und, es ist eben so. Wir müssen eben sehen, dass er sich nicht verletzt, aber das müssen wir eben auch die ganze Saison. Und wenn wir ihn wirklich 2 Jahre haben, plus X, müssen wir das auch die nächsten 2 oder plus X Jahre hinkriegen, dass wir ihn da verletzungsfrei durchkriegen. Und Aaron Rodgers ist jetzt nicht dafür bekannt, weicheimäßig bei jedem eingewachsenen Zehennagel erstmal 3 Wochen zu pausieren. Ist ja kein Fußballer. Also, passt schon.
Sehe ich auch so.
Und jetzt ist
Ja,
Marvin eingeschlafen.
nee, ich bin nicht eingeschaltet. Ich habe nur mal geguckt und habe mal gehofft, ob es irgendwelche Updates gibt wegen den Verletzungen oder so, aber noch nicht und ich wahrscheinlich auch erst morgen, um hier Breaking News oder immer up to date zu sein, aber gibt es nichts. Nee, ich habe alles zugehört und ich kann dir zustimmen. Das ist halt einfach so. Ich hätte ihn sogar auch ein bisschen mehr spielen lassen in der Preseason, einfach um ein bisschen reinzukommen. Aber ja, ist schon so. Wie gesagt, die Meinungen sind, also im Space, wo ich war, waren es eher so 70% oder fast 80% dagegen. Dann denke ich mir auch, naja, dann, wie Malte schon sagt, dann wird er beim ersten Spiel und die Buffalo Bills, die dann ist jetzt auch kein Fliegenfutter. Dann wird er da zweimal umgehauen und es hat dann irgendwie Gehirnerschütterung oder noch schlimmer oder ist raus, Schulter kaputt oder so, dann hast du nichts gewonnen. Und ich glaube, es ist schon nochmal wichtig, einmal in der bisschen abgespeckte Form, vielleicht ein bisschen mit leichteren Gegnern, wenn die Giants dann nicht mit voller Kapelle auflaufen, einmal gehittet zu werden oder zumindest mal ein bisschen unter Pressure zu kommen, bevor man das dann gegen Buffalo machen muss, das allererste Mal nach, wie du sagst, fast 9 Monaten, ja, 8 Monaten ohne, weil die Packers waren ja auch nicht in den Playoffs, also er hat ja auch seit Januar, Anfang Januar frei, und dann im September, dann sind es ja 8 Monate gewesen. Das macht, glaube ich, auch nicht so viel Sinn, meiner Meinung nach. Dann ist das Verletzungsrisiko meiner Meinung nach auch eher höher, wenn du es nicht gewohnt bist. Von daher, ja, sehe ich es auch als richtig an. Wie viel er spielt, werden wir dann sehen. Das gucken wir uns mit Sicherheit an und dann reden wir dann nächste Woche drüber. Das soll es von uns gewesen sein. Ist jetzt auch
Ich
schon
habe noch
20
eine
nach 11.
Kleinigkeit. Eine
Ah,
Kleinigkeit habe ich
Malta,
noch.
noch Kleinigkeit. Ah, ja, dann hau raus. Nein, Spaß beiseite. Ja. Oh.
2 Minuten, nicht mal.
Nee, alles gut. 2 Minuten bei dir,
Grüße.
dann können wir auf die Uhr
Ja,
gehen.
ich versuche es. Grüße gehen raus an Daniel aus Wolfsburg, aus der Gangway Germany, mit dem habe ich da kurz drüber gesprochen. Der hat rausgefummelt, solltet ihr das normale DAZN haben als Abo ohne NFL Game Pass bis jetzt, könntet ihr theoretisch mit dem Abschluss des Game Pass bis nach Woche 4 warten, denn die zwei Nachtspiele, die die Jets haben, kommen auf DAZN mit dem einfachen DAZN-Abo. Und die anderen beiden Spiele, also von den ersten 4 Wochen, ich weiß jetzt nicht genau, welches ist, also Woche 1 ist auf jeden Fall nachts bei DAZN zu sehen, auch ohne den Game Pass. Und die anderen beiden Spiele laufen auf RTL im Free TV. Jets-Spiele einmal um 10, einmal um 22:25 Uhr, glaube ich, Kickoff deutscher Zeit. Also wie gesagt, innerhalb der ersten 4 Wochen könnte man ohne den NFL Game Pass, wenn man das normale DAZN als Abo hat, viermal die Jets sehen, ohne den Game Pass bis dahin bezahlt zu haben. Nur mal so als kleiner Tipp, falls ihr den noch nicht abgeschlossen habt, aber sowieso DAZN-Kunde seid, könnt ihr denn noch bis nach Woche 4 warten und erst zur Woche 5 das abschließen? Eventuell ist er dann ja schon, keine Ahnung, $20 billiger oder sowas. Das kann ich aber nicht versprechen. Ich meine, er wird im Laufe der Saison immer billiger, der Game Pass, ne? Wenn man
Ja,
ihn
würde er ja, aber ich
später
glaube,
abschließt.
da
Ja.
warten die, glaube ich, aber so mindestens noch bis zur Hälfte oder bis dann, keine Ahnung, kurz vor Ende Playoffs oder so, um ihn glücklich. Also zumindest hat NFL.com oder die
Ja.
NFL das ja über NFL Network so gemacht. Aber guck mal, gibt es hier nochmal Geldservice-Tipps von Malte
Genau.
Frei Haus. Sehr gut. Ja, es stimmt. Die Jets sind in Woche 1 und 4 auf DAZN zu sehen, weil wir halt Monday Night und Sunday Night in den Wochen haben. Das ist halt einfach Primetime bei DAZN. Und weil RTL zeigt, glaube ich, ja keine Primetime-Games, genauso wie RAN das ja gemacht hat, also Sat.1 damals die letzten Jahre nicht gemacht hat, sondern die haben halt dann das 19-Uhr-Spiel und das 23-Uhr-Spiel. Und da spielen wir das Patriots ist, glaube ich, um 7, also normaler Zeit. Und das Cowboys-Spiel in Woche 2 ist dann um 10, beziehungsweise 10:25 Uhr, wie du
Ja.
schon sagst. Die beiden Spiele werden auf RTL, also wirklich on RTL gezeigt. Nicht RTL Plus, nicht Nitro, nicht sonst wo, sondern es wird auf RTL
RTL.
im normalen RTL-Sender im Free TV gezeigt. Genau, deswegen braucht man das nicht, wenn man das noch nicht möchte. Korrekt. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr den Game Pass nicht habt, genau, ihr könnt dann natürlich auch Hard Knocks später sehen auf YouTube oder so. Da ist das, glaube ich, immer so jetzt am Wochenende, glaube ich, wieder online. Bei DAZN ist es ein Donnerstag, war es jetzt Donnerstags abends um 11, glaube ich, online. Sodass man es Freitag gucken kann. Manche Diehards von uns haben es auch, glaube ich, auch Donnerstagabend noch geguckt. Obwohl es Dienstag in den USA veröffentlicht wird, aber es dauert dann immer ein bisschen. Das war aber beim Game Pass ähnlich. Da war das auch nicht immer sofort Dienstag dann schon verfügbar. Von daher, das hat sich jetzt nicht wegen DAZN geändert. Gut, dann nach diesem guten Service-Tipp soll es das jetzt dann, glaube ich, wirklich gewesen sein. Wir haben unsere Themen soweit besprochen. Mehr gibt es auch erstmal nicht zu erzählen. Wir sind gespannt, wie Rodgers Debüt nächste Woche verläuft. Wichtig ist natürlich, dass alle oder dass auch hauptsächlich Rodgers verletzungsfrei bleiben. Ich hoffe, klopfe auf meinen Holztisch und hoffe, das funktioniert. Aber wird schon. Und dass er ein paar gute Serien-Drives spielen kann, wir vielleicht auch mal einen Touchdown sehen. Das wäre auch ganz schön. Und dann hören wir uns, wer auch immer, in welcher Konstellation auch wieder. Ich sage danke an dir, Malte, dass du uns hier
Gerne, gerne, wie
Sonntagabend
immer.
auch direkt nach dem Urlaub Zeit für genommen hast. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Ist ja nicht so, dass wir Geld dafür bekommen. Liked, kommentiert, schaut uns alles. Wir freuen uns über jede Interaktion, jedes Lob, jedes Feedback, jede Kritik, jede Tipps, jede Frage. Von daher, da sind wir ja sehr dann interessiert an in der Austausch. Schaut uns, hört uns, wie auch immer. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche allen eine gute Woche und bis dann. Jet up.